Im Gespräch jetzt Dr. Michael Nehls. Wir reden über das indoktrinierte Gehirn, wir reden über das ermüdete Gehirn, wir reden über den Einfluss verschiedener Substanzen auf die Kognition, also auf die Denkfähigkeit. Darunter zum Beispiel ganz wichtig Lithium, was ja irgendwie als Nahrungsmittelergänzung verboten ist. Was soll das? Warum macht man sowas, wenn es doch bekannt ist, dass dieses Lithium wichtig ist für die kognitiven Prozesse? Und wir reden über Vitamin D und noch einige andere Sachen, die da sehr wichtig sind. Und die Frage ist, welchen Einfluss haben denn zum Beispiel die Corona-Impfungen, die sogenannten Impfungen, auf die Denkfähigkeit der Menschen? Das wird ein sehr spannendes und interessantes Interview. Bleiben Sie dran.
Gespräch.
Herzlich willkommen, Herr Dr. Nehls.
Ja, hallo, hallo Fiedler. Schön, Sie zu sehen.
Eine Ehre, dass Sie da sind. Ich unterhalte mich ja gerne mit Naturwissenschaftlern und mit Medizinern und zu dieser Gruppe gehören Sie auch. Und ja, ich fühle mich da nicht so ganz allein auf dieser Welt. Man hatte ja bei Corona, also während dieser Corona-Ausnahmephase, hatte man ja doch als Naturwissenschaftler diverse Zweifel, dass jetzt irgendwie das, was man in der Uni gelernt hat, immer noch gilt. Und je häufiger ich mit solchen Leuten wie Ihnen spreche, desto mehr komme ich zu der Überzeugung, dass nicht ich derjenige bin, der hier falsch auf der Welt ist, sondern dass die Welt sich irgendwie geändert hat.
Ja, es kann gut sein. Also ich habe jetzt immer wieder mal auch Gespräche mit Leuten, die dann komplett in die andere Richtung driften. Die sind so enttäuscht von der Wissenschaft, dass sie fast schon das Kind mit dem Bade ausschütten. Ja, also dass sie sagen, Wissenschaft taugt gar nichts, man darf der Wissenschaft nicht mehr glauben und Wissenschaft sei eigentlich komplett falsch. Und vor allem natürlich auch, weil in dieser Krisenzeit dadurch die Spiritualität sehr viel Macht erhält. Ich glaube aber, dass das ein und das andere falsch wäre. Ne? Also man darf in keine Extreme jetzt gehen. Und das Problem ist wirklich, die Wissenschaft wurde genutzt oder Wissenschaftler wurden ja genutzt, um irgendetwas zu propagieren, die Menschen zu beeinflussen. Und das hat natürlich jetzt der Wissenschaft an sich geschadet. Und ich hoffe, dass wir das wieder reparieren können.
Da sind wir schon fast in einem Thema drin, was ich unheimlich wichtig finde und eigentlich nach hinten stellen wollte. Nehmen wir es mal nach vorne. Also früher war das doch so, dass die großen Reichen und Mächtigen, dass die ja gerne den Klerus benutzt haben, um ihre Politik durchzusetzen. Also die Pfaffen im Dienste der Großen und Mächtigen. Und jetzt ist die Frage, ob diese Talare des Klerus nicht durch den Laborkittel ausgetauscht wurden. Ja, und das heißt also, ich nehme jetzt einen Laborkittel und predige von der großen Heilwirkung von diversen Stoffen oder von der Gefährlichkeit von bösen, teuflischen Viren und dann sind die alle total verängstigt, die Schäfchen. Früher hat man den vom Teufel gepredigt. Mhm. Heute dann von den bösen, unberechenbaren Viren und dann sage ich, hier ist das Allheilmittel und dann müsst ihr mal ganz kräftig für bezahlen und dann springt eure Seele in den Himmel. Wie sieht's denn damit aus? Ist das eine richtige Einschätzung?
Ja, ich habe mal einen Artikel gelesen, dass uns die Aufklärung gar nicht gut getan hätte, da ist die Vernunft, der Verstand sozusagen in den Vordergrund gerückt und das wurde dann zur neuen Religion im Prinzip. Und die Frage ist halt, ob damit den Menschen gedient ist. Also ich, wie gesagt, Extreme sind immer problematisch in die eine oder andere Richtung. Und ob man jetzt dann dass natürlich die Machthaber immer das Instrument nehmen, um Macht auszuüben, das gerade zur Verfügung steht, was am besten funktioniert. Und wenn man eben dann nicht sagen kann, ihr müsst euch jetzt diese gentechnische Injektion antun, weil der liebe Gott es will oder weil er dann in die Hölle kommt, wenn er es nicht macht, höchstens in die soziale, dann ist halt die Frage, ob man eben andere Mechanismen nutzt und in einer Zeit, wo eben die Wissenschaft ja noch einen hohen Stellenwert hat oder hatte, da war natürlich die Wissenschaft das Mittel der Wahl, um den Menschen zu sagen, das ist es jetzt. Ne? Der Wieler hat ja auch gesagt, das darf man jetzt auch gar nicht mehr in Frage stellen. Ja, also was jetzt die Wissenschaft predigt, also die Wissenschaftler, die dafür bezahlt worden sind, die durften halt eben dann in die Leitmedien und haben dann die Leute geleitet.
Und ich habe mich gefragt, also die Wissenschaft, dann noch so ein Klammer TM dahinter, ja, also die Wissenschaft ist sich einig, Dann dachte ich mir so, oh, das ist auch was Neues, habe ich bisher noch nicht so gekannt. Also ich dachte immer, es wäre die Essenz der Wissenschaft, dass sie sich nicht einig ist.
Ja, das ist also die Grundessenz sogar. Ich meine, alles wird ja hinterfragt normalerweise. Man stellt ja nur Thesen auf, man hat ja keine Wahrheiten, man hat nur Thesen. Und die Thesen müssen ja falsifizierbar sein, sonst ist es gar keine Wissenschaft nach Karl Popper.
Ich hatte ja zuletzt die Professoren Düker und Schnepf im Interview und da kam ein Satz, den ich mir wahrscheinlich nicht mehr aus dem Kopf, also der mir nicht mehr aus dem Kopf geht, und das war: Dissens ist die Essenz der Wissenschaft. Und ja, das widerspricht ja dem, was wir dann immer hören, die Wissenschaft ist sich einig, das irgendetwas. Und Sie haben es auch eben ganz schön gesagt, es ist ein gentechnisches Produkt, diese Impfung, die sogenannte Impfung. Ich sage einmal, es ist eine Genmanipulation, ganz eindeutig. Und wundere mich dann immer, dass die Leute einerseits genmanipulierte Lebensmittel nicht haben wollen, aber dann bereit dazu sind, dass sie selbst zu GMOs werden, also zu genetisch manipulierten
Organismen. Ja.
Organismen, ja. Das ist dann die Frage, wie kommt sowas?
Ja, also für mich ist es absolut erschreckend, und vor allem jetzt, wo der BND ja bekannt gegeben hat oder geleakt worden ist, dass die schon von Anfang an wussten, dass es eben aus dem Labor kommt, das Virus. Und ein Labor, was hier bekanntermaßen Biowaffen herstellt, und die Manipulation dieses Gens, also dieses Virus, ja, eine ist, die ja vorgeschlagen wurde 2018 von einem Think Tank, ne, der DARPA gegenüber, dem amerikanischen Verteidigungsarm, dass man die modifizieren muss und dass man um dieses SARS-CoV, dieses ursprüngliche Virus, waffenfähig zu machen, man eben eine Furin-Spaltstelle einbauen muss, also praktisch der Trigger, mit dem dann die Kugel abgeschossen wird. Und die Kugel, die man abschießt, ist ja das S1, die S1-Untereinheit, also dieses abgespaltene Teil, durch die Furin-Spaltstelle abgespaltene Teil des Spike-Proteins. Und das ist ja vorgeschlagen worden, und die bestimmt ja auch 100% mit der Moderna-Sequenz überein. Und ich habe gerade vor ein paar Tagen nochmal so drüber reflektiert, wenn die damals wussten, dass es wirklich aus dem Labor kommt und nicht irgendwie, dass unsere Politiker auch durch die Propaganda, die eben weltweit lief, glaubten, das sei tatsächlich von der Fledermaus, dann wussten die aber auch, dass es eine Biowaffe ist. Und dann habe ich noch ein bisschen mehr darüber nachgedacht und dachte, naja, der Drosten hat ja relativ schnell, noch bevor die Sequenz bekannt war, offiziell hat er ja schon den PCR-Test ready. Und der ist auch sofort approved worden, und zwar ein PCR-Test, also nur um das mal so in Perspektive zu setzen, das ist jetzt keine Heldentat, so einen PCR-Test zu entwickeln. Ich habe in meinem Leben, ich schätze mal, so 4.000 bis 5.000 entwickelt, also ich persönlich. Und ich wäre ja von meinen Chefs oder von meinen Mitarbeitern geschlagen worden, hätte ich so einen schlechten entwickelt, wie er entwickelt hat.
Also ich habe jetzt schon mehrfach den Spruch von Nudi Fournier im Kopf, nein. Doch, oh.
Also, nee, aber was ich jetzt sagen wollte ist...
Aber die Frage ist, also das hat ja auch schon Frau Kämmerer mit einer Arbeitsgruppe festgestellt, Frau Professorin Kämmerer, die auch schon sagte, dass dieser PCR-Test eine Katastrophe ist. Ich gucke als einfacher Diplombiologe drauf, sehe das Gleiche, was Sie eben gerade gesagt haben. Jetzt kommen wir zur Frage, wie kommt man zu so einem schlechten PCR-Test?
Ja, also was ich eigentlich sagen wollte, ist Folgendes. Der PCR-Test ist mit Sicherheit absichtlich so schlecht, weil er eben kreuz reagieren muss. Das Ziel war ja, möglichst viele positive PCR-Tests hinzubekommen. Und wenn man normalerweise einen PCR-Test macht, will man ja etwas Spezifisches nachweisen. Und ein guter PCR-Test ist eben hochselektiv durch die Auswahl der Sequenzen, die man macht. Und ich habe Jahre meines Lebens damit verbracht, PCR-Tests zu entwickeln, die eben dann nur dieses eine Teil in unserem Erbgut oder in einem fremden Erbgut, wo ich nachweisen wollte, eben zeigen und nicht irgendwelche Kreuzreaktionen machen, wo ich dann alles Mögliche finde, nur nicht einen sicheren Nachweis dessen, was ich eben suche. Und der PCR-Test ist aber so kreiert worden, dass er eben alles Mögliche erkennt, also nie hätte approved werden dürfen, also anerkannt hätte werden dürfen von der WHO, ist aber gemacht worden. Aber was ich eigentlich sagen wollte war, wenn man so einen PCR-Test kreiert, dann muss man sich die Sequenz sehr genau anschauen. Und vor allem muss man die Sequenz durch Datenbanken laufen lassen, in den Datenbanken, die überprüfen, dass es eben nicht noch andere Viren oder andere Sequenzen gibt irgendwo auf unserem Planeten, die damit übereinstimmen. Nur als Beispiel, ungefähr 70-80% unseres Erbguts besteht aus Viren. Also das sind wie so Krater, also Viren können sich ja ins Erbgut integrieren, wissen wir, und das ist im Laufe der Jahrmilliarden der Evolution immer wieder passiert, so dass das das Erbgut von den meisten Spezies voller kleiner Krater ist, wie sozusagen der Mond seine Krater hat. Und jeder Krater, den man in der Sequenz sieht, ist im Prinzip ein Ex-Virus, was sich integriert hat und dann irgendwann mutiert wurde. Und zum Teil dann auch als Gen benutzt worden wieder für körpereigene Funktionen. Deswegen muss ich immer schauen, in allen Datenbanken gibt es irgendwo eine Sequenz, die mit dem übereinstimmt. Denn mal angenommen, wir hätten SARS-CoV-1 oder SARS-CoV-200 vor 100 Millionen Jahren ins unser Erbgut inkorporiert, dann würde ja ein PCR-Test jeden Menschen erkennen. Ja, also man muss da sehr, sehr genau sein. Und wenn man jetzt so eine Analyse macht, dann hätte man auch Datenbanken untersucht, logischerweise, die zum Beispiel Patente enthalten. Also hätte die Moderna-Sequenz sofort herausspringen müssen. Das heißt, er hätte sofort sehen müssen, wow, in diesem Coronavirus ist eine Furinspaltstelle. Das hätte er eigentlich sehen müssen, bevor es der Rest der Welt gesehen hat.
Und wenn er es nicht direkt gesehen hat, es ist ja einen Monat später, am Ende Januar, gab es ja eine heiße Debatte. Wir wissen, dass es da eine Konferenz gab und mit Fauci, mit Drosten und noch einigen anderen, die daran beteiligt waren. Und zum Inhalt hatten sie eine indische Studie. Jetzt fallen mir die Forscher gerade wieder nicht ein, weil das immer so schöne Namen sind, die man sich so schlecht merken kann. Die hatten ja festgestellt, genau, dass da nämlich Sequenzen drin waren, die sonst eigentlich in keinem bisher bekannten Corona-Stamm drin vorkamen. Und dann frage ich mich auch, das wären doch die besten Sequenzen gewesen, nach denen man hätte suchen können. Also man sucht nach dem Spike-Protein des HIVs, also zumindest nach dem Teil davon. Das ist ja das GP120, was da teilweise mit eingeflossen ist, in das neuerliche Spike-Protein von dem SARS-CoV-2, also von Covid-19. Und man hätte auch nach dem GAG-Protein suchen können, damit hätte man gleich die Furinspaltstelle gehabt. Das ist ja dann halt an dem Schaft dieses Spike-Proteins, also des Corona-Proteins, auch neu hinzugekommen. Also alle Sequenzen, die es vorher nicht gegeben hat in Corona-Stämmen.
Aber in Datenbanken gegeben hätte. Man hätte
genau.
Man hätte die finden können durch einen Sequenzabgleich. Und der ist absolut notwendig, wenn ich eine PCR entwickle.
Genau, und dann fragt man sich, also wie kommt man zu so einer PCR? Und die Frage ist jetzt, ist das Ganze geplant gewesen? Gebe ich an Sie weiter.
Ja gut, also, ich meine, das ist jetzt eigentlich schon, wie soll ich sagen, fast schon kalter Kaffee, ja. Wir wissen ja alle, dass geplant war. Ja, also das ist überhaupt keine Frage mehr. Das Virus ist kreiert worden und selbst wenn natürlich hat man noch niemanden, der jetzt da steht und sagt, ja, hallo, ich habe es tatsächlich aus dem Labor getragen und da ein paar Leute infiziert. Das wird natürlich jetzt niemand bisher, das hat bisher noch niemand zugegeben, soweit ich weiß, und wird wahrscheinlich auch nie passieren. Was ich ja noch für viel gravierender halte, also da kann man es weiter spekulieren, wenn man möchte, wie es passiert ist. Aber ich bin ein Wissenschaftler, ich will nicht spekulieren. Ich schaue mir die Tatsachen und die Fakten an. Und Fakt ist halt, dass man die mRNA für das Spike-Protein, die Furinspaltstelle inkludiert, also den Trigger zum Bullet. Also wenn man das SARS-CoV-2 als Biowaffe betrachtet, dann ist ja die Frage, welche Kugel schießt diese Biowaffe ab? Und was sie abschießt, ist eben das S1-Untereinheit, die nach der Furinspaltung freigesetzt wird. Und wenn man jetzt Menschen sozusagen ja wirklich impfen will und sie einem Protein aussetzen will, dass das Immunsystem als fremd erkannt und dann sozusagen in Zukunft ist man eher geschützt. Das ist ja das Thema der Immunologie, wie man eben immunisiert. Da gibt es verschiedene Fragen, die eben Fakten sind und die man nicht spekulieren muss. Also wir wissen, man hat sich nicht gegen ein Protein entschieden zur Impfung. Man hat sich entschieden, in den Arm zu spritzen für eine respiratorische Erkrankung, die selbst Fauci sagt, kann nicht funktionieren. Hat er publiziert, 2023, peer-reviewed. Es ist vollkommen klar gewesen, von Anfang an schreibt er da mit seinem Team zusammen, dass so eine Art von Impfung gar nicht funktionieren kann. Aber man hätte einfach nur ein Protein nehmen können. Man hätte jedes Protein nehmen können, man muss nicht das gefährliche Spike-Protein nehmen. Nein, man hat sich für eine mRNA entschieden. Da muss man die so verpacken, dass man das Verpackungsmaterial nutzt, das entwickelt worden ist, dass es hirngängig ist. Und für mich das absolut Übelste an der ganzen Geschichte ist dann...
Das hatten Sie auch schon mal gesagt. Also das heißt, also es geht nicht nur darum, dass wir hier... Nanosphären haben, also Nanolipidpartikel, die in den Körper reinkommen, sondern sie sind auch noch so gestaltet, dass sie durch die Blut-Hirn-Schranke durchkommen.
Aber dafür sind sie kreiert worden. Ich meine, dafür hat man die ganze Technologie ja entwickelt, weil, soweit ich es historisch weiß, von Publikationen, die ich gelesen habe, wurden die entwickelt, weil man nicht wusste, wie man eine Chemotherapie ins Gehirn transportiert. Es gibt ja die Blut-Hirn-Schranke und Chemotherapeutika müssen irgendwie die Blut-Hirn-Schranke überwinden und das können sie nicht. Also muss man die verpacken in solche Lipid-Nanopartikel, weil die Blut-Hirn-Schranke ist durchgängig für Lipide, zumindest zu einem gewissen Grad. Und deswegen wurden die dafür entwickelt. Und genau diese entwickelten, für die Blut-Hirn-Schranke überwindenden Nanopartikel hat man dann als Verpackung benutzt für die mRNA. Und es ist auch ganz früh schon gezeigt worden, dass 4% von dem im Blut zirkulierenden Material ins Gehirn gelangt. Aber das ist letztendlich auch wieder komplett irrelevant, weil selbst wenn nichts ins Gehirn gehen würde von der mRNA selbst, dadurch, dass man eben die Waffe nicht entschärft hat, also man hat tatsächlich die scharfe Waffe als verpackt gentechnisch und lässt alle Körperzellen die produzieren. Und man wusste eben, dass das Spike-Protein, wenn es eben gespalten wird, die S1-Untereinheit, auch ohne die Verpackung dann einfach als Protein, das von unseren Körperzellen produziert wird, dann eben auch die Blut-Hirn-Schranke überwindet und dann eben eine Neuroinflammation macht. Oder eine Inflammation im ganzen Körper letztendlich macht. Und da unser Körper, also unser Gehirn, sämtliche Entzündungen, die im Körper ablaufen, ja, feststellen kann, also wenn ich mir irgendwo einen Finger schneide, dann wird diese Entzündung auch meinem Gehirn registrieren. Und wenn es eine heftige Entzündung ist im Körper, dann wird auch mein Gehirn lahmgelegt. Das nennt man dann Sickness Behavior. Das heißt, wenn wir sehr krank sind, ziehen wir uns zurück, weil es immer ans Gehirn zurücksignalisiert wird. Aber dieses Zurücksignalisieren funktioniert eben übers Lahmlegen unserer autobiografischen Gedächtniszentrale, die das Zentrum ist unseres, wie ich nenne, mentalen Immunsystems. Und das heißt, jede Entzündung legt uns lahm. Ein Beispiel, ich habe letztes Jahr im Frühjahr habe ich zum Beispiel unser Tomatenhäuschen umgespartet. Ja? Also ich nehme einen Spaten und spart da um. Das mache ich natürlich nur im Frühjahr einmal. Das heißt, ich habe ein Jahr lang pausiert gehabt und es war eine neue physische Aufgabe, die natürlich massiven Muskelkater bei mir erzeugt. Jedes Mal. Das Problem ist nur, Muskelkater ist nichts anderes wie eine Entzündung in diesen Muskeln und dadurch große Muskelgruppen benutzt worden sind von mir, war das ein massiver Muskelkater. Der Muskelkater erzeugt bei mir Brain Fog, also Gehirnnebel, aus dem gleichen Mechanismus. Jetzt kann man sogar wissenschaftlich, ist es nachgewiesen worden, zum Beispiel Interleukin 6 wird freigesetzt, massiv in der Entzündung der Muskeln. Und das wirkt aufs Gehirn und legt das Gehirn lahm. Ich bekomme praktisch sowas wie Sickness Behavior. Das Dumme war nur, ich habe das Tomatenhäuschen umgespartet, voller Freude. Und am nächsten Tag hatte ich 2 Interviews, so wie unseres, was wir hier gerade führen. Und ich wusste ganz genau, dass ich mein Gehirn nicht super funktioniert, wenn ich Muskelkater habe. Genau aus dem Grund. Das heißt, eine körperliche Inflammation hat Auswirkungen auf meine Gehirnfähigkeit, also meine Denkfähigkeit. Und deswegen habe ich dann gleich am Abend mal 5 Milligramm Lithium genommen und da hatte ich überhaupt keine Probleme. Aber da reden wir später vielleicht noch drüber.
Naja, also Sie sind ja schon dabei. Das heißt also, wir wissen, dass die Covid-Spitze zu einem allgemeinen Entzündungsprozess und Zellzerstörungsprozess im Körper geführt hat. Die ganzen Mechanismen haben wir ja schon in vielen Interviews, sind wir die durchgegangen. Ich verweise einfach auf die vorherigen Interviews, auch auf ein Interview mit Frau Professor Dr. Kämmerer. Da sind wir ganz intensiv drauf eingegangen und wir haben noch viele andere Sachen besprochen, zum Beispiel diesen SV-Vektor, also dann ein Vektor, wo ein SV-Virus mit drin ist und dann fragt man sich, warum denn gerade das? Warum nimmt man nicht einen anderen Vektor, den man in Bakterien vermehren kann? Warum muss das gerade ein Vektor sein, der auch noch von Eukaryoten zu lesen ist und
Simian-Virus ist ein Affenvirus.
Ja, genau. Ja. Und dann fragt man sich, also was ist da los? Was läuft da? Sind die so doof? Haben die keine Ahnung oder ist das Vorsatz? Und wir sind inzwischen alle zum Schluss gekommen, das muss Vorsatz gewesen sein.
Ja, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt schon, die These, ob das Virus vorsätzlich freigesetzt worden ist oder nicht, da haben wir keine Beweise dafür. Aber wir können nun Vermutungen anstellen. Aber ich als Wissenschaftler mag ich nicht unbedingt Vermutungen anstellen. Deswegen die Fakten. Und die Fakten sind, man wusste, dass das eine Biowaffe ist. Man wusste, wie die Biowaffe scharf gemacht worden ist. Und der Teil, der die Biowaffe scharf macht, ist der Teil, den man Menschen injiziert hat. Und Das Verrückte ist eben, man hätte, und ich bin ja Molekulargenetiker, man hätte mit so hätte man diese Stelle entschärfen können. Ja, das hätte als immunogenes Protein, also das ist unser Körper praktisch Proteine produziert, Spike-Proteine produziert, die immer noch immunogen, sprich unser Immunsystem aktiviert hätten, hätte man auch hingekriegt, wenn man die Furinspaltstelle an einer Aminosäure geändert hätte, dann ist die nicht mehr funktionsfähig. Das heißt, man hätte hunderte von Proteinen intakt gelassen, hätte eine einzige geändert und die Waffe wäre entschärft worden. Also wenn man wirklich den Menschen nicht schaden hätte wollen, hätte man sowieso eine ganz andere Methode wählen müssen. Vielleicht ein Nasenspray mit Spike-Protein oder noch ganz anders. Ich habe ein Buch sehr früh geschrieben schon, das heißt das Corona-Syndrom im Frühjahr 2021. Da habe ich ja schon darauf hingewiesen, einfach nur Vitamin D den Leuten geben, dann bleibt der Zytokinsturm aus. Und wenn der Zytokinsturm ausbleibt, dann hat man auch keine schwere respiratorische Infektion, zumindest nicht so schwer, dass man beatmet werden muss oder dass man auf eine Intensivstation muss. Die Wahrscheinlichkeit, an Covid zu sterben, ist ja publiziert worden, dann auch ein Peer-Review, das Paper über eine Metastudie, über hunderte von Studien. Und es ist ganz klar gezeigt worden, bei den Vitamin-D-Leveln, die natürlich zum Beispiel in Afrika zu messen sind, bei Völkern, die noch als Naturvölker leben, in freier Natur, also was ein natürlicher Vitamin-D-Spiegel ist, ist die Wahrscheinlichkeit, an Covid zu sterben, zero. Aber statt das zu propagieren, hat man es eben, dafür gesorgt, dass niemand Bescheid wusste, wie man sich schützen kann. Und die zweite Möglichkeit, die ich auch schon damals im Frühjahr 2021 publiziert habe, wäre Lithium gewesen. Lithium ist das natürliche Antidot gegen schwere Infektionen. Also gegen die schwere Infektionsreaktion. Menschen sterben ja am sogenannten Zytokinsturm, also nicht am Virus selbst. Das ist auch bei einer bakteriellen Sepsis so. Wenn ich eine Blutvergiftung habe, das nennt man eine Sepsis, dann sterbe ich nicht am Bakterium, sondern ich sterbe an der Reaktion des Körpers auf das Bakterium. Das nennt man eine Sepsis. Und man wusste sehr früh, ich wusste schon seit ich über Alzheimer geforscht habe und Lithium dafür sozusagen propagiere, das mache ich jetzt schon seit über 15 Jahren, dass Lithium das Signalmolekül hemmt, das die Inflammation auslöst, die zum Zytokinsturm führt. Und deswegen habe ich propagiert, man könnte auch Menschen retten, indem man einfach Lithium den Menschen gibt, wenn sie schwer erkrankt sind. Und es wurde auch publiziert. Schon im Herbst 2021 wusste man, dass wenn man Lithium den Menschen gibt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen schweren Zytokinsturm sozusagen in der Klinik dann echt so weit voranschreite, dass man beatmet werden muss oder auf eine Intensivstation muss, die Wahrscheinlichkeit wurde auf null reduziert. Man war sogar in der halben Zeit aus der Klinik draußen. Und ich habe gerade jetzt einen Artikel gelesen die Recherche für mein neues Buch in der Süddeutschen, weil ich mal rausschauen wollte, wie weit war eigentlich der Zytokinsturm schon in der Public Domain. Also wie weit haben die Leitmedien? Und die Leitmedien haben alle über den Zytokinsturm berichtet. Die haben alle gesagt, der Zytokinsturm ist das, was euch killt. Und die Süddeutsche hat auf das New England Journal of Medicine verwiesen, in einem Artikel, im Herbst 2021 war das, dass leider drei Medikamente, die die Pharmaindustrie entwickeln wollte, gegen den Zytokinsturm versagt haben. Leider können wir wieder nur auf die Impfung sozusagen hinweisen. Der Witz ist allerdings der, zu dem Zeitpunkt, als das publiziert wurde, und das New England Journal sozusagen ja gesagt hat, wir haben leider keine Alternative, 3 Monate zuvor wurde mit Lithium und Vitamin D Prohormon mit den beiden Stoffen in klinischen Studien gezeigt, dass man damit den Sturm sofort beenden kann.
Sagen Sie ja, was soll denn das? Also da ist eine Veröffentlichung, auf die wird nicht hingewiesen. Stattdessen wird falsch behauptet, man hätte keine Mittel gegen den Zytokinsturm. Mhm. Das hört sich ja so an, als ob die da irgendwie gemeinsame Sachen gemacht hätten und das ganz gezielt gemacht haben.
Ja, das gut, das New England Journal of Medicine hat ja sogar dann publiziert im 2022, dass überhaupt niemand Vitamin D braucht, selbst wenn er einen Mangel hat. Und das ist jetzt sogar Leitlinie geworden, 2024 für deutsche Ärzte. 2024 haben die deutschen Ärzte jetzt die neue Leitlinie für Vitamin D, dass man eigentlich Vitamin D, also ich überspitze es jetzt mal, nur noch dann messen muss, wenn die Leute schon mit einer Osteoporose eine Beinfraktur haben, also durch praktisch den Knochenschwund, den Vitamin D verursacht einen Knochenschwund, dann irgendwann die Knochen so morsch sind, dass man halt mit 70, 80 oder 90 dann, wenn man irgendwo mal hinfällt, sich die Beine dann bricht sofort. Und dann sollte man mal nachschauen, ob der Vitamin D-Spiegel nicht vielleicht mal korrigiert werden müsste. Aber grundsätzlich soll Ärzte nicht mehr angewiesen sein. Also Ärzte sind nicht mehr sozusagen angewiesen, Vitamin D-Spiegel in der Allgemeinbevölkerung zu messen. Und ich habe vor kurzem von einem Bundeswehrsoldat, der hat mich angeschrieben, weil er eben klagt gegen diese Pflichtinjektionen. Und hat er gesagt, wenn Sie recht haben, und es wusste jeder, dass man mit Vitamin D das Problem einfach hätte kaschieren können, nicht die Infektion verhindern, aber sie wäre halt eben nicht schwer abgelaufen, dann hat er eben geklagt mit meiner Idee, lass uns doch mal die Vitamin-D-Spiegel messen bei den Bundeswehrsoldaten. Dann kam zurück, dass man das nicht machen wolle, weil es gäbe ja genügend Untersuchungen, dass die Bundeswehrsoldaten tolle Vitamin-D-Spiegel hätten. Und verweisen auf eine Studie, die ich in meinen Büchern auch drin habe, die ganz klar zeigen, dass der Bundesbürger Vitamin D-Spiegel hat, die gerade mal ein Viertel von dem sind, was ideal wäre. Ja, also die weisen auf eine Studie hin, die eigentlich sie komplett widerlegt, aber die meinen wahrscheinlich, damit ist die Sache erledigt.
Oder Sie rechnen damit, dass man das gar nicht nachliest? Also das ist ja auch häufig. Also Sie wissen ja auch, ich bin ja in der Wikipedia sehr aktiv. Das heißt, also ich schaue mir an, was die Wikipedia macht. Und das ist ja ein gängiges Stilmittel, dass man einfach politische Behauptungen reinschreibt, dann das mit Studien unterfüttert und sagt, die sagen das aber auch. Und wenn man sich dann die Mühe macht und diese zahllosen Studien, die da angegeben sind oder die zahllosen Quellen durchliest, dann stellt man fest, ach nee, da steht ja ganz was anderes drin. Da steht das Gegenteil von dem drin, was der Schreiberling gemacht hat.
Naja, ich habe mal eine Studie gelesen, zum Beispiel Vitamin D sei ein Risiko, erscheint in der Überschrift, Vitamin D Risikofaktor für Multiple Sklerose. In meinem neuen Buch habe ich relativ viel über Multiple Sklerose geschrieben, weil das auch über einen Zytokinsturm propagiert wird und Vitamin D schützt. Deswegen gibt es auch eine Hochdosis Vitamin D-Therapie, wobei ich eher für eine niedrigere Dosis propagieren würde, eher natürliche Level, aber dafür kombiniert zum Beispiel mit Lithium und anderen Maßnahmen. Der Punkt ist nur, in der Überschrift dieses Papers stand, Vitamin D sei ein Risikofaktor für MS. Wenn man das Paper dann liest, steht genau das Gegenteil drin.
Aber das ist doch korrekt. Also wenn Sie unbedingt MS haben wollen, dann dürfen Sie kein Vitamin D nehmen.
Genau so, genau so stand es dann eben im Kleingedruckten, aber in der Headline. Und wenn man eben nur die Headline liest, also Bildzeitung mäßig, und die meisten Ärzte haben leider nicht die Zeit, ne, nach 12 Stunden Arbeit noch einen Haufen Paper zu lesen, dann lesen die nur, oh Gott, Risikofaktor, Vitamin D, und dann ist es weg vom Fenster. Und man muss wirklich die Details lesen. Und gerade zum Beispiel für mein neues Buch jetzt hier, das Lithium-Komplott, da habe ich über 1000 Studien gelesen. Also ich war jetzt wirklich Jahre dran, das Buch zu schreiben. Und ich setze dann diese ganzen wissenschaftlichen Fakten, also wie ich sie als Fakten dann empfinde, wenn ich das Gefühl habe, das ist alles korrekt gelaufen in der Wissenschaft. Und ich habe da verschiedene Level der Plausibilitätschecks, ne? Unter anderem macht es evolutionsbiologisch Sinn, also ist diese Aussage sinnvoll oder gibt es andere Studien, die das widerlegen und warum widerlegen die das? Macht es molekulargenetisch Sinn und so weiter? Also ich habe da mehrere Level des Checks und dann setze ich diese Puzzleteile zusammen zu einem Gesamtbild. Und dann ist immer erstaunlich, dass es wieder Puzzleteile gibt, die da überhaupt nicht reinpassen. Und das Problem ist, die muss man dann entweder reinzwingen irgendwie, und wenn es nicht funktioniert, muss man sich die Frage stellen, warum passt das nicht rein? Wieso widerspricht dieses Puzzleteil dem Gesamtbild? Und dann findet man oft, also da muss man wirklich tief einsteigen, das kostet mich manchmal Tage, dieses Puzzlestein zu widerlegen. Und ich habe es aber dann im Buch auch machen müssen, weil ich ziemlich sicher bin, die meine These torpedieren wollen, nehmen genau diese Puzzlesteine und sagen, schauen Sie mal, Herr Nils, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Leute, Lithium ist essentiell für die Entwicklung des Lebens. Auch für den Embryo. Auch für unser Gehirn. Unsere ganze Gehirnentwicklung läuft auf der Basis, dass eben unser Gehirn keine Neuroinflammation durchmacht. Neuroinflammation ist die Basis für bipolare Störungen, für Schizophrenie, für Borderline-Syndrom. All diese Krankheiten, Autismus, entwickeln sich aufgrund einer Neuroinflammation, die autobiografische Gedächtniszentrale schädigt. Deswegen muss man gucken in der Kindesentwicklung, dass möglichst keine Inflammation im Gehirn ist. Das natürliche Gegenmittel gegen eine Inflammation wäre Lithium, essentielles Lithium.
Deswegen, also wir reden jetzt von dem Zeug, was hier drin ist. Also in so einer schönen kleinen Knopfzelle, Standardgröße hier für Uhren zum Beispiel. Da ist also Lithium drin und Sie sagen, das jetzt nicht in metallischer Form, sondern in Ionenform, wie es ja auch hier drin vorkommt, wäre eine Möglichkeit, gegen Entzündung, Inflammation vorzugehen und noch gegen einiges andere. Wir kommen jetzt gleich noch drauf. Bitte jetzt nicht falsch verstehen, keiner soll an dieser Batterie hier rumkauen. Das ist dann nicht ganz so gesund, weil da auch ein paar Ionen drin sind, die nicht sehr der Gesundheit zukömmlich sind. Aber jetzt ist die Frage, Sie sagen, Lithium, da braucht man ungefähr 1 Milligramm Lithium pro Tag, hatten Sie mal gesagt.
Ja. Ist das ich will ganz kurz mal den Gedanken auf abschließen, weil ich habe ja darauf hingewiesen, dass ich auf eine Studie hinaus wollte, die jetzt praktisch behauptet, Lithium im Trinkwasser macht Autismus. Also es gibt eine dänische Studie, die haben Mikromengen an Lithium, also wirklich Mikromengen. Ja. Und wenn man jetzt in einem Teil von Dänemark lebt, wo ein bisschen mehr, paar mehr Mikrogramm pro Liter im Trinkwasser ist, haben die dort festgestellt, ist die Autismusrate wohl ein bisschen höher. Also ergo muss Lithium im Trinkwasser Autismus auslösen. Und ich habe gerade behauptet, ich habe gerade gesagt, Lithiummangel ist eigentlich die Ursache für Autismus, also weil man eben dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man eine Neuroinflammation entwickelt, die dann die Hirnentwicklung stört und dadurch sich eben Fehlverschaltungen entwickeln oder Entwicklungsstörungen eben kommen, vor allem im Hippocampus, der sich ja ausreicht im ersten bis zweiten Lebensjahr. Das sind nämlich auch dann eben die ganzen Impfungen auch ein Riesenproblem, weil die immer eine Neuroinflammation auslösen, auch das Aluminium, was drin ist. Und diese Neuroinflammation ist dann die Hauptursache eben für den Autismus. Und Lithium wäre eigentlich das Antidot, das Gegengift. Mhm. Und jetzt sagen die aber genau das Gegenteil. Und ich habe dann geguckt, okay, die publizieren das. Ich habe dann diese Studie widerlegt. Ich habe eine ganze Seite in meinem Buch geopfert, um diese Studie zu widerlegen. Unter anderem kann man die ganz leicht widerlegen. Es gibt ja Menschen, die werden behandelt aufgrund einer bipolaren Störung mit Lithium. Allerdings mit Dosierungen, die 5.000 bis 10.000 Mal höher sind als die man im Trinkwasser findet. Also 5.000 bis 10.000 höhere Mengen. Also wenn man davon ausgeht, man trinkt einen Liter Trinkwasser mit 20 Mikrogramm Lithium drin, das ist halt wesentlich weniger wie diese 100 bis 200 Milligramm. Ja, also zigtausend Mal höher. Und dann habe ich halt alle Paper recherchiert, die ich finden konnte zum Thema, was ist, wenn Schwangere, die bipolar sind, mit Lithium behandelt werden während der Schwangerschaft. Und da da sehr viele mit Lithium behandelt werden, gibt es natürlich sehr viele Analysen und Studien, wie schädlich ist es jetzt für das Kind, was da geboren wird später. Und es gibt überhaupt keine erhöhte Rate an Autismus. Also wie kann ein bisschen was im Trinkwasser Autismus auslösen, wenn die zigtausendfach höhere Dosierung es nicht tut. Es gibt Paper, und zwar jede Menge, die zeigen, wenn die Lithiumkonzentration niedrig ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Autismus entwickle, höher als im Trinkwasser. Es gibt genau die gegenteiligen Studien. Der Witz ist nur der, die Studie, die gezeigt hat, dass, und die absurd ist, dass ein bisschen Lithium im Trinkwasser Autismus auslösen soll, und widerspricht allen anderen Studien, es gibt hunderte, ja, ist die einzige, die das behauptet, aber die wird jetzt plötzlich im Fokus, im Spiegel und überall erwähnt, ja. Das heißt, es hätte sofort eine Warnung geben müssen, wenn man die wirklich ernst nimmt, die Studie, trinken Sie kein Fachinger mehr, trinken Sie keine Hirschquelle mehr, da ist überall Lithium drin. Das wäre ja hochgefährlich für jede Schwangere, wenn sie jetzt sozusagen ein Mineralwasser trinkt, wo ein bisschen Lithium ist. Checken Sie Ihr Trinkwasser zu Hause, ja. Wenn da Lithium drin ist, machen Sie eine Filteranlage rein, damit das Lithium rausfiltriert wird. Hochgefährlich. Aber trotzdem wurde diese Studie mit großen Headlines in allen Leitmedien erwähnt, und um die Angst zu schüren vor Lithium. Diese Angst vor Lithium ist die gleiche Angst, die man eben vor Vitamin D schürt, mit der gleichen Absicht. Das passt genau in das gleiche Bild. Auf der einen Seite Leute eine mRNA zu injizieren, die gefährlich ist und die behauptet man, die sei gesund. Und auf der anderen Seite das, was uns schützt vor der Gefährlichkeit dieses Zeugs, das eben schlecht zu reden.
Jetzt habe ich ja eben in den Advokaten des Teufels gespielt, ne? Und jetzt wechsle ich mal wieder die Seite. Also es ist ja bekannt, dass wissenschaftliche Studien, gerade in solchen Themengebieten, die politisch relevant sind, die gerade in der politischen Diskussion sind, gerne mal in der Form gemacht werden, dass sie den Mächtigen zu Passe kommen. Das heißt also irgendwie stellt man dann nach Jahren oder vielleicht schon nach kurzer Zeit fest, dass derjenige, der die Studie verfasst hat, in irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis war von irgendjemandem, weil er Geld bekommen hat oder um 20 Ecken Geld bekommen hat oder irgendwie ein Interessenkonflikt besteht. So, das heißt also, denn ich sehe immer wieder Studien, auch beim Klimawandel ist das so, das ist ja auch ein politisch relevantes Thema, oder jetzt hier in Sachen Ernährung und Gesundheit sehe ich das ja auch, dass halt immer wieder Studien rauskommen, die etwas aussagen, was aber anders ist, als in der Studie drin, als es in der Studie propagiert wird.
Ja, oder die Fakten hergeben, dann wird noch ein bisschen Statistik drüber gemacht und plötzlich ist der Effekt weg.
Ja, genau. Klassisches Beispiel waren die Schwangeren während der Corona-Zeit, das habe ich noch gut im Kopf. Da hat eine Studie behauptet, es gebe überhaupt keine Signifikanz, wenn sich Frauen während der Schwangerschaft gegen Covid impfen lassen, also die Genmanipulation sich geben lassen, darum geht's ja. Und wenn man sich dann die Rohdaten der Studie anguckt, dann kam was ganz anderes bei raus, nämlich dass bis zur 20. Schwangerschaftswoche, wenn man sich da hat impfen lassen, dass dann die Kinder alle abgehen, also eine Totgeburt.
Ja, ich habe da einen großen Artikel drüber geschrieben, übrigens auf meiner Webseite, also alle, die so ein bisschen Interesse bei dem jetzt durch das Gespräch Interesse geweckt haben, können gerne auf meine Webseite gehen. Da gibt es eine Rubrik, die heißt Info, und da habe ich über all diese Themen immer wieder mal wissenschaftliche Abhandlungen geschrieben. Also wissenschaftlich so, dass es eben alles nachvollziehbar ist, aber so, dass auch geschrieben ist für den Laien, dass man muss kein Wissenschaftler sein, aber wenn man Wissenschaftler ist, kann man eben dann durch die Referenzen sich da genauer informieren. Und ich habe ständig damit zu tun, dass mir Leute ja irgendwelche Paper, wissenschaftliche Publikationen zuschicken. Herr Nils, diese Arbeit widerspricht Ihren Aussagen. Ja, oder Vitamin D macht Krebs, ja, ein ganz großes Thema. Ja, Vitamin D würde Krebs erzeugen. Da habe ich einen ganz großen Artikel geschrieben, weil ich habe mir die Studien angeschaut. Ich könnte mal eigentlich nochmal eine Stunde Gespräch drüber führen, was da gemacht worden ist, trickreich, um die Illusion zu erzeugen, Vitamin D würde Krebs erzeugen. Dabei ist genau das Gegenteil das Problem. Der Mangel sorgt für eine schlechte Immunüberwachung und dann kriegen wir eher Krebs.
Ich will mal auf die Studien raus. Was glauben Sie, warum Wissenschaftler so etwas machen? Wo wollen die sich dafür höhere Posten andingen oder weswegen wird sowas gemacht? Oder weil sie direkt Geld dafür bekommen?
Also ich habe da meinen Horizont gerade ein bisschen erweitert, muss ich sagen, weil ich bin ja auch indoktriniert gewesen durchs Medizinstudium, muss man ganz klar sagen. Ich habe mit 19 angefangen, kam von der Schule und die großen Professoren, die Ehrwürdigen, ne, die einem da alles erzählt haben. Und ich fand es einfach toll, dass ich da dabei sein durfte und habe jetzt erstmal nicht alles in Frage gestellt. Und ich muss sagen, ich habe noch 10 Jahre Genforschung betrieben, also Erbkrankheiten aufgeklärt, Grundlagenforschung. Also jetzt nicht Viren erzeugt, sondern wirklich Genforschung im Sinne von Erbkrankheiten aufklären, um neue biologische Mechanismen zu finden. Aber immer mit dem Hinterkopf, man könnte dann auch daraus vielleicht ein Medikament entwickeln, wenn man diesen neuen Mechanismus hat, um dann Menschen eben zu helfen. Und ich bin dann aber aufgewacht, als ich gemerkt habe, dass ein gesunder Lebensstil die beste Medizin ist an meinem eigenen Körper. Ich war kurz vor einem Herzinfarkt mit 40 und habe meinen Lebensstil ein bisschen geändert. Und dann fragt mich der Arzt irgendwann, Herr Nils, sind Sie in den Jungbrunnen gefallen? Was ist mit Ihnen passiert? Was haben Sie gemacht? Und dann habe ich gesagt, ich habe angefangen, ein bisschen Fahrrad zu fahren und habe meine Ernährung ein bisschen umgestellt und versuche auch mit den Tagen ein bisschen relaxter zu gestalten. Und ich habe immer einen großen Hebel gesucht, wenn man Menschen helfen kann. Also bin ich hingegangen und habe gesagt, wenn ich jetzt, also die Pharmaforschung kann es nicht sein, es muss ein ganz anderer Hebel sein, weil die Pharmaforschung kann kein Medikament entwickeln, das einen Vitamin-D-Mangel ersetzt oder einen Lithium-Mangel ersetzt. Also es war plötzlich vom systemischen Ansatz her vollkommen klar. Deswegen habe ich von der analytischen Forschung immer tiefer ins Erbgut eindringen, bin ich eben dann in die systemische Forschung gegangen, wo ich sage, ich will die ganzen Puzzlesteine zusammensetzen und versuche ein Bild zu schaffen, mit denen ich Menschen instruieren kann, zu sagen kann, schau mal, aufgrund dieser Faktenlage ist es sinnvoll, das und das zu tun. Und was ist letztendlich artgerecht? Ne? Und deswegen, da hat mir auch dann geholfen, dass ich evolutionsgenetisch sehr viel geforscht habe. Also ich kann immer sehr weit zurückgehen in die Evolution, habe da ein gewisses Verständnis entwickelt. Und so machen Dinge plötzlich Sinn. Und dann habe ich das eben angewandt auf ein Krankheitsgebiet, wo ich dachte, das ist der größte Hebel, das war Alzheimer. Deswegen bin ich dann auch über 20 Jahren ist jetzt schon her, sehr tief in die Hirnforschung eingestiegen und habe ja auch dann publizieren können, Unified Theory of Alzheimer's Disease, wie man sich vor Alzheimer schützen kann. Und zwar, weil Alzheimer nicht von der Natur sozusagen entwickelt wurde. Das ist ein Kunstprodukt unserer Kunstwelt. Und man kann sich davor schützen. Da steht übrigens auch schon sehr viel über Lithium drin in diesem Artikel von 2016. Und das habe ich dann alles in Frage gestellt. Und vor allem, als ich diese ganzen Paper gelesen habe, zu Alzheimer stand immer dran, als erster Satz, also wirklich, wie wenn es so ein Mantra wäre, der erste Satz jeder Publikation, ich kann wirklich sagen, ich habe 5 bis 6, vielleicht auch 8.000 Paper, Originalpaper zu Alzheimer gelesen in meinem Leben bisher. Und ich würde sagen, in 90% steht auf der ersten Zeile, der Hauptrisikofaktor für Alzheimer ist das Alter. Und dieses Hauptrisikofaktor ist ja dann, wenn es ein relevanter Faktor ist, muss ein kausaler Faktor sein. Und wenn es ein kausaler Faktor ist, heißt es, alt werden ist die Ursache für Alzheimer. Was dann bedeutet, entweder man stirbt früher, was ja Dennis Selko, einer der führenden Alzheimer-Spezialisten der Süddeutschen Zeitung gegenüber mal sagen durfte, was war dann auch gleich Headline mehr oder weniger. Ja, es gibt keine Chance gegen Alzheimer, außer früh zu sterben oder für gute Gene zu sorgen. Er hat dann gesagt, such dir die besten Eltern aus oder eben stirb früh. Oder die dritte Variante, das ist dann die einzige, die noch übrig bleibt, wir warten mal, dass die Pharmaindustrie uns was Tolles liefert. Und das ist ja auch das Paradigma, unter dem ich eben auch indoktriniert wurde während dem Medizinstudium. Aber es war wirklich die erste Zeile, obwohl es absolut absurd ist, weil es jedes Paper eigentlich gezeigt hat, wenn die Maus, der man ein Alzheimer-Gen eingepflanzt hat, also eins, was beschleunigt Alzheimer verursacht, die kriegt kein Alzheimer, wenn sie ein Hamsterrad hat. Ein Hamsterrad reicht schon aus, Bewegung reicht schon aus und das Gen ist ausgeschalten. Ja, also man kann wirklich durch den Lebensstil es so massiv beeinflussen und es zeigen diese Paper und trotzdem der erste Satz immer der gleiche, immer dieses Mantra.
Ja, die Frage war jetzt aber, was ist mit den Wissenschaftlern?
Die können gar nicht anders publizieren, ohne dieses Mantra zu bedienen. Die Zeitschriften werden sich nicht aufnehmen, dieses Paper. Die Zeitschriften werden das Paper nicht nehmen, weil sie eben sagen, naja, also du hast jetzt gar nicht beantwortet, das ist der Hauptrisikofaktor, ja, der muss ja irgendwie beantwortet sein. Und die Zeitschriften stehen unter enormem Druck, auch das New England Journal of Medicine muss unter enormem Druck sein, finanziellem, dass sie eben ein Editorial rausgeben, wo es sagt, Vitamin D braucht niemand. Das ist ja absurd. Vor allem, wenn man das Paper anliest, auf was das basiert, ist absolut absurd. Das dürfte doch nicht mal publiziert werden in so einem vermeintlich hochrangigen Journal. Ein Riesenthema, aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte. Als ich dann Alzheimer aufklären wollte, wie man sich gegen Alzheimer schützen kann, bin ich massiv attackiert worden. Also ich habe das alles schon erlebt, bevor Covid kam. Dass man eben attackiert wird, wenn man sozusagen die Pharmaindustrie-Dogma in Frage stellt. Und ich habe das aber nur für Hirnforschung in Frage gestellt. Dann kam die mRNA und mir war vollkommen klar, da muss ich jetzt den Mund aufmachen. Komischerweise habe ich aber nur die mRNA in Frage gestellt, nicht das Prinzip des Impfens per se. Also ich habe mir die Impfung nicht angeguckt, da war ich immer noch indoktriniert. Also ich war bis noch 2020, war ich immer noch, auch 2021 immer noch, ich habe dann immer noch gesagt, ich bin kein Impfgegner, aber ja, die mRNA, das ist wirklich Teufelszeug, ja. Aber ich bin erstmal keiner und kein Impfgegner. Und in der Zwischenzeit habe ich mich aber da intensiv, also die letzten 3 Jahre, weil jetzt habe ich gesagt, okay, jetzt die Leute, die uns diese mRNA angetan haben, die tun ja auch die ganzen anderen Injektionen machen. Ja, also wenn sie da schon kein Interesse haben an der menschlichen Gesundheit, warum sollten sie einen Doc gehabt haben? Ja, also was läuft da seit Jahrzehnten? Und ich kann nur ein Buch empfehlen, das heißt, also ich finde es ganz fantastisch, heißt Purples All the Way Down, also gibt es glaube ich auch auf Deutsch, Schildkröten bis ganz nach unten. Und da gibt es ein ganzes Kapitel, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, da gibt es ein ganzes Kapitel, warum es keine Publikation zum Beispiel gibt, die zeigen, dass diese kumulativen Injektionen, die Kinder bekommen bis zum 2. Lebensjahr, und das Buch ist geschrieben worden 2019, 2020, also warum macht keiner eine Gesamtstudie, ungeimpfte Kinder gegen Kinder, die diese ganzen zig Impfungen bekommen haben, 10, 12, 15 verschiedene Impfungen, innerhalb von kürzester Zeit, in einer Zeit, wo, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, die autobiografische Gedächtniszentrale ausreift und die gerade für die neuropsychiatrischen Erkrankungen der Hauptknotenpunkt ist. Schizophrenie, Bipolar, Autismus gehen einher mit einem verkleinerten linken Hippocampus. Zumindest der Hippocampus von den beiden, der am meisten Lithium anreichert. Ja, da kommen wir gleich wieder. Das ist nämlich notwendig, damit genau der Teil funktionieren kann. Der Punkt ist nur der, Es gab kein Paper, das das an untersucht hat. Und die spekulieren dann, ja, die haben das schon untersucht, weil die Daten sind ja alle da. Aber das Ergebnis hat ihnen nicht gefallen, also wird es nicht publiziert. Aber es gab jetzt ein Paper, das wurde publiziert im Frühjahr 2025, ich glaube im Januar war es. Also nicht Frühjahr, es war noch Winter, Januar 2025, das ist publiziert worden und ich habe die ganzen Grafiken jetzt auch in meinem Buch drin, die zeigen eindeutig, dass die ganzen kindlichen Entwicklungsstörungen 1:1 mit der Wahrscheinlichkeit einher, also hochgehen, und zwar wirklich dramatisch, mit der Anzahl der Impfungen und ja, und ein Versuchen halt und vor allem das ganze Spektrum der Erkrankungen, die ich erwartet hatte, die ja kommen müssen, die alle auf eine Hippocampus-Schädigung hinweisen. Das heißt, wir haben eine massive Hippocampus-Schädigung und das Hippocampus ist das Zentrum des mentalen Immunsystems. Das ist das, was uns zu Menschen macht. Also man muss sich mal vorstellen, das ist ein Angriff direkt auf die Menschheit, auf das Menschsein.
Also das heißt, ich fasse mal zusammen, was Sie gerade gesagt haben. Also die Frage war jetzt, warum gibt es da keine Publikation oder warum werden Publikationen fernab der wissenschaftlichen Evidenz gemacht? Dann sagen Sie, die Leute sind selber indoktriniert. Es gibt einen Druck von der Pharmaindustrie auf die Journale, die solche Paper veröffentlichen. Das heißt also, die lassen sowas gar nicht zu, dass etwas abseits des üblichen Narrativs, des Dogmas veröffentlicht wird. Und jetzt kommen wir eigentlich...
Und das dritte vielleicht noch, das Funding, würde ich noch erwähnen. Man muss ja deine Forschung auch bezahlen.
Genau,
das sind also das bei den Drittmitteln. Herkommen.
Und, das sind jetzt die Drittmittel, das heißt also, die fließen dann auch nicht. Weil,
nicht nur Drittmittel. Also Drittmittel sind ja die Gelder, die sozusagen nicht von primär, sag mal, vom Staat kommen, ne? Also von staatlichen Förderungen. Aber der Staat selbst hat ja auch ein Rieseninteresse, dass die Pharmainteressen gewahrt sind. Nur als Beispiel in den USA, da ist ja die CDC und die FDA sind ja praktisch die Apotheken für die Impfstoffe. Ich meine, die verkaufen die ja. Die Pharmaindustrie stellt es ja nur her, aber verkauft wird es von den Behörden. Die sagen, ihr müsst diese Impfung jetzt durchführen. Du darfst nur in die Schule, wenn du diese Impfung hast. Ja, das heißt, die sind die Verkäufer. Und die haben natürlich ein massives Problem, wenn da Studien rauskommen, die ihre Empfehlung ja nicht gutheißen.
Also Interessenkonflikt.
Das ist ein Behördenkonflikt. Das heißt, die werden auch nie dafür sorgen, dass dann Gelder fließen, wenn jemand, ein Professor kommt und sagt, ich würde gerne eine Studie machen, die genau das und das und das mal untersucht. Gebt mir doch bitte mal Geld dafür. Das Geld wird er nicht kriegen.
Jetzt sagen Sie ja, wir waren jetzt eben gerade schon beim Hippocampus, Sie sagen ja, es geht also um quasi um mein Lebenstagebuch, ja, also es ist also der Hippocampus. Das ist eine der wenigen Hirnregionen, die auch wachsen können, wo Neurogenese statt, also wo neue Neuronen entstehen. Und wenn ich den am Wachsen halten will, ich fasse das mal kurz zusammen, haben Sie gesagt, also sind verschiedene Stoffe, die da mit reinspielen. Und ganz wichtig sind Endorphine, das heißt also Dopamin, Serotonin, was war noch, also in alle möglichen Botenstoffe, die ich im Körper habe, die entstehen im Wesentlichen halt, wenn ich viel Bewegung habe zum Beispiel und wenn ich viele Sozialinteraktionen habe. Das sind alles wichtige Dinge, damit ich halt, mein Lebensgedächtnis, diesen Hippocampus am aktiv halte. Und der müsste eigentlich wachsen, aber er fällt im Jahr, also er fällt im Schnitt bei der deutschen Bevölkerung, was hatten Sie gesagt, um 1,4%, glaube ich, war das. Ne? Also das
wir haben eine Schrumpfungsrate, die unnatürlich ist. Er hat ein Wachstumspotenzial von 1-2, möglicherweise 3% pro Jahr. Da ist auch gezeigt worden in Studien, schon auch bei Menschen, wenn die ihren Lebensstil ein bisschen ändern, dann haben wir plötzlich ein Wachstum und kein Schrumpfen mehr. Das heißt, die Schere geht auseinander. Je kleiner der Hippocampus ist, umso näher sind wir zum Beispiel bei Alzheimer. Ich nenne ja auch Alzheimer die hippocampale Demenz, in Abgrenzung zur vaskulären Demenz, die von den Blutgefäßen ausgeht, also zum Beispiel durch einen Hirnschlag oder durch eine Arteriosklerose. Das wäre dann die vaskuläre Demenz.
Weil also Energie- und Sauerstoffunterversorgung.
Genau, das heißt, genau, dann haben die Nervenzellen können dann auch nicht mehr funktionieren. Und vaskulär sind eben die Gefäße. Und der Hippocampus ist eben, weil er seepferdchenmäßig aussieht, nennt man halt Hippocampus. Und der ist eben unsere autobiografische Gedächtniszentrale. Aber diese Zellen, die jeden Tag neu entstehen müssen, dass wir in unserem Tagebuch jeden Tag eine neue Seite haben, die wir mit Inhalten füllen können. Man schreibt ja in sein Tagebuch nur, was einem emotional bedeutsam erschien. Genauso funktioniert auch der Hippocampus. Alles, was Emotionen erweckt, wird aufgeschrieben und gemerkt. Und dazu brauchen wir jeden Tag eine neue Seite. Und wenn wir die nicht haben, dann fangen wir an, frühere Zeiten zu überschreiben. Und je nachdem, was dann die Botschaft ist, verlieren wir eben unser Selbst. Das ist ja das Hauptthema in meinem Buch, das indoktrinierte Gehirn.
Genau, aber, sind wir da. Das hat, aber wir sind ja eigentlich schon bei dem Thema. Das heißt, die haben gesagt, sie waren selber indoktriniert. Also irgendwie, ne, jetzt haben sie sich davon frei geschwommen sozusagen.
Ja,
sie sprechen ja dabei. Sie sprechen ja auch von zwei verschiedenen kognitiven Prozessen. Das eine ist der Prozess 1, das andere der Prozess 2. Prozess 1 sind Automatismen, die ich habe. Mein täglicher Tagesablauf, der schon fast automatisiert abläuft, also Gewohnheitsdinge, die ich da machen kann. Und das andere ist halt, meinen Frontallappen anschalte in dem Moment, und das ist, der ist sehr energieaufwendig, und das heißt, also dazu komme ich dann nur, wenn ich nicht eine allgemeine Ermüdung habe.
Die Ermüdung ist eben das Problem, dass das Blatt Papier, also ich habe das mal so übersetzt, wenn das Blatt Papier mehr oder weniger vollgeschrieben ist, also ich habe jeden Morgen, wenn ich aufwache, über Nacht, also die Neurogenese läuft rund um die Uhr natürlich, aber über Nacht zeichnet und mein Hippocampus ja nichts auf. Es sei denn, ich werde durch einen Albtraum geweckt, dann werden die letzten Sekunden vom Albtraum aufgezeichnet. Deswegen kann ich mich am nächsten Morgen auch daran erinnern. Übrigens auch der Grund, warum wir uns immer nur an den Schluss von einem Traum erinnern, aber nie wissen, wie wir da reingelangt sind, weil am Anfang wird nicht aufgezeichnet, sondern erst, wenn wir aufwachen. Und die letzten Sekunden, die Hirnströme, die noch dazu sagen, den Traum reflektieren, die werden dann eben aufgezeichnet. Und deswegen können wir uns immer an den Schluss von einem Traum erinnern. Aber das ist nur so eine kleine Nebensache. Der Punkt ist der, morgens wachen wir eben auf und haben, wenn wir immer Glück haben, wieder ein frisches Blatt Papier. Und aber tagsüber, den ganzen Tag, wenn wir arbeiten, wird dieses Blatt Papier gefüllt. Und der Hippocampus möchte natürlich nicht überschreiben. Also der will verhindern, dass wir neue Botschaften nur deswegen aufzeichnen können, weil wir eine alte überschreiben. Die alte könnte ja wichtig sein. Also wird er immer weniger und weniger Interesse zeigen. Also unser Gehirn zeigt immer weniger Interesse an neuen Dingen, je mehr das Blatt gefüllt ist. Das heißt, ich habe immer weniger Interesse, neue Sachen zu erleben, weswegen man am Abend am liebsten nur noch die Beine hochlegen will und nichts mehr tun und auch keine komplizierten Diskussionen mehr haben will, auch vielleicht möglicherweise kein kompliziertes Buch mehr liest, weil man einfach abgesättigt ist. Das Blatt ist voll. Man nennt es auch wissenschaftlich Ego-Depletion. Das ist eine Erschöpfung. Aber kein Problem, am nächsten Morgen hat man wieder ein frisches Blatt und ist wieder sozusagen frisch und munter. Und damit dieses Blatt aber auch gefüllt wird, das ist auch ganz wichtig, weil der Hippocampus hat ja die Aufgabe, Lebenserfahrung zu sammeln. Das ist auch transgenerational wichtig. Deswegen gibt es auch keinen Alzheimer normalerweise in der Natur, weil wir eben so alt werden, wie wir werden, weil das Wissen der älteren Menschen vorteilhaft war, bis zu Ende des 19. Jahrhunderts nachgewiesen, vorteilhaft war, transgenerational für die zweite Generation. Das heißt, mehr Enkel haben das Erwachsenenalter erlebt, je mehr Jahre die Großmutter noch in der Familie war. Aber eben nicht, weil sie Alzheimer hatte, sondern weil sie Seniorität hatte, Lebenserfahrung hatte. Und das nennt man auch den Großmuttereffekt oder die Großmutterhypothese. Ich nenne es liebevoll die Evolution der Großmutter. Und dieser Effekt eben basiert darauf, dass eben der Hippocampus nicht nur die Erfahrung sammelt, sondern sie auch sammeln will. Und zwar solange das Blatt unbeschrieben ist. Das heißt, der Hippocampus, diese Zellen, die neu entstehen, die unser Blatt reflektieren, das leere Blatt in unserem Tagebuch, sind auch das neuronale Korrelat der Neugier. Und gleichzeitig sind sie auch das neuronale Korrelat der psychischen Resilienz. Sprich, wir sind neugierig und wir haben die Resilienz, sprich umgekehrt den Mut, auch Neues zu wagen, Neues zu lesen, Neues zu erleben. Weil das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir nur die Routine machen, das sind wir im System 1 gefangen. Und das passiert eben, wenn kein neues Blatt zur Verfügung steht.
Jetzt müssen Sie den Begriff noch ganz kurz erklären. Was ist denn ein Korrelat?
Korrelat ist sozusagen das Pendant, das Gegenstück dazu. Also wir haben eine physiologische Funktion, Neugier, oder eine psychologische Funktion. Aber wo im Gehirn ist die verortet? Also was müsste ich im Gehirn ausschalten? Klar, wenn ich das ganze Gehirn wegnehme, habe ich auch keine Neugier mehr. Aber man hat zum Beispiel herausgefunden, wenn ich die Neurogenese, die Bildung neuer Hirnzellen im Hippocampus unterdrücke, dann ist die Neugier liegt dann brach. Es gibt keine Neugier mehr.
Okay, jetzt haben wir ja zwei Stoffe, die haben Sie besprochen. Sie sprachen einerseits von Vitamin D, Sie sprachen andererseits von diesem tollen Lithium hier, was wir hier haben. Bitte nicht auf der Batterie rumkauen. So, jetzt ist die Frage, Sie hatten gesagt, darauf wollte ich ja vorhin schon raus, 1 Milligramm Lithium pro Tag brauche ich. Und jetzt ist man mich herangetragen worden. Markus, frag ihn auf jeden Fall, ist das 1 Milligramm Lithium-Orotat, also das Gesamtmolekül, oder ist das nur der Lithiumanteil in dem Molekül?
Ja, ich spreche immer von Lithium. Es ist ja so, Lithium kommt ja in allen möglichen Salzen vor. Es kommt nie als elementares Lithium vor. Es ist immer irgendwie ein Salz, weil es sehr, sehr schnell ionisiert und dann hat man im Prinzip eine Verbindung mit einem Gegenpol. Also es ist ja positiv geladenes Ion, man hat ein Elektron, was es in der Außenhülle abgibt und dann muss es halt ein Gegensalz ergeben. So ähnlich wie Natriumchlorid. Das Natrium kommt nie als reines Natrium vor, sondern immer in Kombination mit etwas anderem. Und von Lithium gibt es ganz viel. Es gibt Lithiumsuccinat, Carbonat, Aspartat und eben auch das Lithiumorotat. Das ist nur eine von vielen Varianten. Und wenn ich für die Freiheit von Lithium kämpfe, dass es eben nicht mehr verboten ist, da reden wir nachher vielleicht noch drüber, dann geht es mir einfach nur um Lithium und jetzt nicht spezifisch ums Lithiumorotat. Aber das heißt, wenn ich jetzt sage, also, Lithium braucht jemand, ja, genau. dann muss ich entweder jetzt für jedes Salz die Gesamtmenge angeben oder ich sage einfach, so viel Lithium braucht man. Und wenn ich jetzt sage, ich brauche so und so viel Lithium und das ist eben 1 Milligramm, und ich nehme es jetzt aber zu mir in Form von Lithiumorotat, dann hat das Orotat halt eben ein Gewicht. Ja, das Orotat ist ja nicht wie schwerelos. Ich sage immer den Leuten, wenn es Orotat schwerelos wäre, dann wäre 1 Milligramm Lithiumorotat identisch mit 1 Milligramm Lithium. Aber wenn das Orotat aber ungefähr 25 Mal schwerer ist wie Lithium,
genau,
muss ich eben 25 Milligramm Lithiumorotat zuführen, damit ich 1 Milligramm Lithium intus habe.
Genau. Also für alle, die nicht wissen, was das ist ein die Säure von dem Entwicklungsprozess einer Pyrimidinbase, also im Körper, und also das eine Nukleinsäure quasi. Das ist also Thymidin und
Cytosin zum Beispiel. Genau, ist eine Vorstufe zu einem Kernbaustein, die wir brauchen, genau, um RNA und DNA zu synthetisieren, ist also lebensnotwendig. Man hat sogar, als man es entdeckt hat, geglaubt, der Mensch kann es selbst nicht synthetisieren und hat es als Vitamin B13 deklariert. Also die Orotsäure, übrigens Orot kommt von Molke, weil man es eben in der Milch findet. Und es ist deswegen in der Milch, weil unsere Milch, die Milchdrüsen bei der Frau fähig sind, eben die Orotsäure zu produzieren. Auch bei der Kuhmilch findet man es. In jeder Milch findet man es, weil eben diese Kernbausteine lebensnotwendig sind für das Kind, was gesäugt wird, damit es eben zum Beispiel ein großes Gehirn entwickeln kann. Und da muss ja die Neurogenese stattfinden. Neurogenese geht nicht ohne Duplikation der DNA, also des Erbmaterials, und dazu braucht man die Orotsäure. Aber man kann eben das selbst herstellen. Aber dadurch, dass eben die Orotsäure so wichtig ist, wird die zum Beispiel über die Blut-Hirn-Schranke transportiert ins Gehirn. Und deswegen ist ein Vorteil von dem Lithium-Orotat, dass man eben weniger braucht gegenüber anderen Lithium-Verbindungen, die, man sagt, dann schneller ionisieren, also wo sich dann aufspalten. Lithiumcarbonat zum Beispiel zerfällt sehr schnell in Lithium in Lösung und in Carbonat. Und dann hat man das freie Lithium und das geht nicht gut über die Blut-Hirn-Schranke. Aber das Lithium-Orotat ionisiert nicht so stark, bindet sich stärker, geht sehr, sehr effektiv über die Blut-Hirn-Schranke. Und in Tiermodellen hat man zum Beispiel gezeigt, dass ein Zehntel der Menge ausreicht vom Lithium-Orotat, also lithiumanteilig. Also man braucht nur ein Zehntel vom Lithium in Form von Lithium-Orotat, um die gleiche Wirkung aufs Gehirn zu haben, wie wenn ich eben Lithium-Carbonat nehme. Da müsste ich praktisch 10 Milligramm Lithium nehmen in Form von Lithium-Carbonat, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Also Lithium-Orotat ist einfach in geringerer Menge effektiver und damit ist man auch nochmal ein Faktor 10 auch weg von irgendwelchen Nebenwirkungen, vor denen uns ja Angst gemacht wird, weil man eben Lithiumcarbonat einsetzt, hauptsächlich bei der bipolaren Störung. Und dort ist dann der Lithiumanteil, der liegt dann bei Hunderten von Milligramm. Und deswegen sind die Menschen natürlich im Grenzbereich zum Toxischen und haben dann ganz viele Nebenwirkungen.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Also wo würden Sie sagen, ist ungefähr die Grenze, dass Sie sagen, da wirkt das Ionenlithium toxisch?
Also toxisch wird's, das hängt vom Blutspiegel ab natürlich oder vom intrazellulären Spiegel eigentlich. Aber man nimmt ja bis zu 1, 2, 3, 400 Milligramm Lithium bei der bipolaren Störung. Da misst man dann ganz genau und da kommt man so langsam in den toxischen Bereich. Um das Lithium zu verbieten, zum Beispiel, hat man Menschen aktiv vergiftet. Das war 1949. Hat man gezielt Menschen vergiftet in Experimenten, in Kliniken. Das waren drei verschiedene Kliniken.
Wer macht denn mal sowas freiwillig mit?
Das haben die nicht freiwillig gemacht. Das waren schwerkranke Patienten. Und denen hat man Lithium in Grammmengen gegeben. Und da sind dann wirklich von 12 Leuten sind dann 4 gestorben.
Also für alle, die jetzt da jetzt nicht so schnell rechnen können, also Gramm heißt, es sind 1000 Milligramm.
Oder eine Million Mikrogramm. Und ich rede ja von, also zum Beispiel bei den Trinkwasserstudien reden wir von Mikrogrammmengen. Und ein Milligramm ist praktisch ideal. Ein Milligramm findet man zum Beispiel in einem, ein Liter, nur ein Beispiel, ein Liter Fachinger hat 0,7 Milligramm, also 1,5 Liter Fachinger, man hätte sozusagen das Milligramm Lithium zugeführt und ich habe noch niemanden gehört, dass er davor gewarnt hat. Und bei Hirschquelle zum Beispiel wäre es, glaube ich, ein Dreiviertel Liter würde reichen, weil, glaube ich, 1,3 Milligramm pro Liter hat. Also es ist, oder und ich zeige zum Beispiel in meinem Buch, wo unser menschlicher Geist sich entwickelt hat, also evolutionsbiologisch, wo war der Garten Eden, wo der Mensch sozusagen am Baum der Erkenntnis genascht hat und fähig wurde, selbstständig zu denken. Also sozusagen aus dem System 1 ausgebrochen ist und System 2 fähig war, also denkfähig wurde.
Sie sagen an der afrikanischen Westküste?
An der afrikanischen Ostküste, ja. Also Südostküste war es.
Südostküste, ja.
Südostküste. Also man kennt einen Ort, wo man es genau nachweisen konnte. Das ist sozusagen die Wiege der Menschheit, ist dann tatsächlich dort. Das ist Pinnacle Point in Südafrika. Und da hat man eben dann sehr, sehr gute archäologische Studien gemacht, die unser Bild, wie der Mensch entstanden ist, komplett verändert hat. Wir sind keine Jäger und Sammler, wir sind Fischer und Sammler vom Mentalen her. Und aber das habe ich ja sehr, sehr ausführlich in meinem Buch jetzt beschrieben, im Neuen. Der Punkt ist, dort war die Grundnahrung hauptsächlich Muscheln, ja, weil die eben in Abundance, also in Überfluss da waren. Und was ich nachweisen kann, ist eben, dass Muscheln Lithium anreichern. Und dass wenn man seinen Tagesbedarf an Protein und sonstigen Nahrungs, was man eben so braucht, um gut zu leben zu können, wenn man die in Form von Muscheln isst, dann hat man ungefähr 1 bis 2 Milligramm am Tag zugeführt.
Ich komme zur nächsten Frage. Also Sie sagen ja, also dass das Lithium zum Beispiel diesen Zytokinsturm verhindern kann. Jetzt wirkt sich positiv auf die Entwicklung des Hippocampus aus. Ist das so eine Art Gehirndoping, könnte ich das dann sagen?
Naja, es ist Doping, wenn man sagt, der Mangel wäre die Normalität. Also es ist nicht so, dass ich sage, viel hilft viel. Es geht aber bei der orthomolekularen Medizin immer darum, dass man schaut, dass man keine Mängel hat. Ich nenne das die Grundgesetze des Lebens. Das erste Kapitel in meinem Buch heißt auch Grundgesetze des Lebens. Da gibt es das Gesetz des Minimums und das Gesetz des Maximums. Das sind praktisch die Leitplanken, zwischen denen sich sozusagen die Homöostase vernünftig entwickeln kann. Also dieses Wechselspiel von Aktion und Reaktion, wo unser Körper fähig ist, ein Gleichgewicht zu halten. Nur ein Beispiel zu nennen, wenn ich jetzt hier das Fenster aufmache, brutzelt die Sonne hier rein, deswegen habe ich hier so abgedunkelt, und wenn die Sonne hier rein brutzelt, dann wird meine Körpertemperatur hochgehen, also was passiert, ich fange an zu schwitzen, um wieder abzukühlen. Das nennt man Homöostase. Wenn allerdings jetzt hier nicht 50 Grad oder 40 Grad, was noch auszugleichen wäre, wenn da 100 Grad reinputzen würde, dann wie in der Sauna, das halte ich vielleicht 15 Minuten aus, aber dann ist gut, ja. Also irgendwann wird das dann gefährlich, weil ich außerhalb des Bereichs bin, wo mein Körper das noch regulieren kann. Und das ist das Gesetz des Maximums. Zu viel Länge, zu lange, zu viel Hitze und ich übersteige das Gesetz des Maximums. Gesetz des Minimums heißt, Dinge, die essentiell sind für uns, an denen darf es nicht mangeln, weil unser Körper die nicht sonst nicht ausgleichen kann, deswegen sind sie essentiell. Also wir können kein Vitamin B12 produzieren, unser Körper kann das nicht, also ist es essentiell. Und was definitiv essentiell ist, sind Spurenelemente, die essentiell sind, weil wir keinen Kernreaktor haben, der Spurenelemente synthetisiert in unserem Körper. Also müssen wir die zuführen. Für Jod ist es anerkannt, ne? Wenn man kein Jod zu uns führen, ist es so unnötig wie ein Kropf, das sich dann entwickelt. Im Worst Case ist die Hirnentwicklung komplett gestört, nennt man dann den Kretinismus. Und die Quelle von Jod ist die gleiche wie die Quelle von Lithium. Für Jod hat man es anerkannt, hat allerdings ewig lang gedauert. Also ich habe da auch eine Story drin in meinem Buch. Ich habe das mal genauer recherchiert. Also man hat relativ bald in der Schweiz festgestellt, was heißt bald, es hat Jahrhunderte gedauert, aber irgendwann hat man festgestellt, der Jodmangel ist die Ursache für die Kröpfe, den endemischen Kropf, also dass im ganzen Gebiet in den Alpen da überall die Leute mit Kropf rumrannten und die Kinder oft dann debil auf die Welt kamen und keine Hirnentwicklung zeigten, keine vernünftige. Man nennt es eben auch den Kretinismus, ist die schwerste Form der sozusagen der Hirnfehlentwicklung, was die geistige Fitness angeht. Und da hat man festgestellt, oh, das ist einfach nur Jod. Und dann haben sie angefangen, Salz zu jodieren und plötzlich war der Kropf weg. Dann haben die Österreicher gleich mitgezogen, das machen wir auch bei uns in den Alpen. Nur hier im Schwarzwald, wo ich jetzt lebe, in Freiburg, also hier in der südbadischen Region, oder beziehungsweise in Deutschland, hat man behauptet, noch fast 50 Jahre lang, Jod sei toxisch und das ist auf keinen Fall dürfen wir das erlauben. Ja, ich will damit nur sagen, wissenschaftliche Erkenntnisse brauchen manchmal Jahrzehnte, bis sie sich durchsetzen. Ja, also Max Planck hat mal gesagt, one funeral at a time. Also das heißt, der das Dogma gesetzt hat, dessen Lehrstuhl von dieser Fehlmeinung sozusagen, ja, die Fehlmeinung repräsentiert, der wird die erst ändern, wenn er selbst möglicherweise verschwunden ist. Leider sind nicht sehr viele Wissenschaftler fähig zu reflektieren und zu sagen, hey, ich habe früher was falsch gedacht, habe sogar was falsch gesagt und jetzt muss ich es halt ändern. Die Evidenz ist eben andere. Das sind viele Leute nicht fähig dazu. Das ist leider das große Problem.
Also dann haben wir die Frage ja beantwortet. Das heißt, es ist also dann kein Doping, sondern es ist also die Beseitigung einer Mangelernährung.
Genau, ne? Das ist eine Beseitigung einer Mangelernährung. Der Mangel ist problematisch. Und wie problematisch er ist, weiß man schon seit Jahrzehnten. Man weiß zum Beispiel seit Jahrzehnten, wenn man Tieren das Lithium entzieht aus der Nahrung. Weil Lithium kommt überall vor, ist praktisch überall irgendwie drin. Allerdings nur in geringen Mengen. Aber wenn man diese geringe Menge reduziert, zum Beispiel bei Ziegen, die Nahrung, hat man im Experiment gemacht, die Nahrung, die sie normalerweise hatten, hat man einfach den Lithiumgehalt in der Nahrung auf 1/6 reduziert. Also die ursprüngliche Menge um 5/6 reduziert. Die Anzahl der Ziegenbabys, die auf die Welt gekommen sind, hat sich drastisch reduziert. Die Ziegen sind zum Großteil innerhalb des ersten Lebensjahres verstorben. Das heißt, die Fertilität, die Fähigkeit, sich zu, ja, die nächste Generation auf die Welt zu bringen und im Prinzip die Art zu erhalten, hängt davon ab, dass man Lithium zuführt. Das heißt, Lithium ist essentiell fürs Leben selbst. Und das wusste man schon sehr lange. Dass geringste Mengen vor allem unser Gehirn schädigen, wenn sie fehlen, also wirklich geringste Unterschiede, weiß man auch schon lange, das hat sogar die WHO zugegeben in einem Bericht von 1996 über Trace Elements in Human Nutrition, heißt der Artikel von 1996, ein Standardwerk, also Spurenelemente und die menschliche Gesundheit oder die menschliche Ernährung in Human Health and Nutrition. Und da hat man festgestellt, ja, also wenn ein Lithiummangel, wenn weniger Lithium im Trinkwasser ist, dann steigt die Rate an Herzinfarkten, dann steigt die Rate an Einweisungen in psychische Krankenhäuser, also psychiatrische Kliniken. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werde als Kind, ist umso höher, je geringer der Lithiummangel ist in meinem Trinkwasser. Das heißt, Mikrogrammmengen machen schon einen gewaltigen Unterschied. Und es ist nicht nur eine Studie, es sind hunderte von Studien. Die zeigen auch zum Beispiel, dass man länger lebt. Man lebt länger, wenn ein bisschen mehr Lithium drin ist. Und ich habe in meinem Buch mehrere Kapitel geschrieben, welche Systeme beeinflusst werden. Eins, ein Highlight zum Beispiel ist, eine der Hauptnebenwirkungen der Behandlung der bipolaren Störung ist die Zerstörung der Nieren. Das heißt, eine chronische Nierenzerstörung, die letztendlich dann nur noch geheilt werden könnte durch eine Nierentransplantation, ist eine der Hauptnebenwirkungen. Das heißt, alle Ärzte haben panische Angst, dass die Niere kaputt geht, wenn ich Lithium zuführe. Man hat aber herausgefunden, dass die essentielle Menge an Lithium, also die im Trinkwasser zu finden ist, oder wenn man Glück hat, dass die Nieren schützt. Ja, also das ist genau das Gegenteil. Und es ist auch das Gleiche beim Blutdruck, das Gleiche beim Fettstoffwechsel, bei der Muskelmasse, bei der Knochenmasse. Es gibt Herzrhythmusstörungen, Herzfunktion. Die hohen Dosierungen sind toxisch. Die essentielle Dosierung schützt das Organ. Aber das weiß noch niemand so richtig. Und deswegen ist mein Buch auch dann ein Lehrbuch letztendlich für Ärzte.
Sagen Sie nochmal den Titel Ihres Buches?
Das Lithium-Komplott.
Okay, dann Ich lasse jetzt mal diesen ganzen Bereich Lithium mal beiseite, auch das Vitamin D. Ich komme zurück zu einer Frage, die ich schon am Anfang stellen wollte. Wir hatten ja festgestellt, dass diese neuartigen Präparate, die als Impfstoffe verkauft werden, diese mRNA-Präparate, dass die gehirngängig sind, dadurch, dass sie in Lipid-Nanopartikel verpackt werden. Und sie haben in anderen Veröffentlichungen schon häufiger sind sie darauf eingegangen, dass das Auswirkungen auf das Gehirn hat. Ich meine, es war auch in Ihrem Buch, das indoktrinierte Gehirn haben Sie es auch gesagt. Können Sie das noch mal zusammenfassen? Also zu welchem Schluss Sie da gekommen sind?
Ja, wir haben ja vorhin eigentlich schon die ganzen Elemente angesprochen. Deswegen macht es das Ganze ein bisschen leichter. Also alle, die bisher hierher gefolgt sind und einigermaßen im Hippocampus verankert haben, was wir schon besprochen haben. Und ich bin ziemlich sicher, alle, die hier zugehören, können das, weil ihr mentales Immunsystem intakt sein muss, sonst würden sie uns hier nicht zuhören. Und mentales Immunsystem hängt davon ab, dass man eben jeden Tag ein frisches Blatt Papier hat in seinem Hippocampus und bereit ist, mit neuen Sachen zu beschriften und zu beschreiben, ne, sein Tagebuch. Und deswegen alle, die jetzt hier zugehört haben, haben jetzt eigentlich schon alle Grundelemente gehört. Sie hatten ja vorher gesagt, unser Hippocampus, damit er neue Zellen produziert, braucht Bodenstoffe, die zum Beispiel bei der Bewegung, wenn wir aktiv sind, körperlich freigesetzt werden, tatsächlich wächst dann kann der Hippocampus dann wachsen. Oder wenn wir sozial interaktiv sind, ein Bodenstoff hier ist zum Beispiel das Oxytocin, das eben dafür sorgt, dass der Hippocampus optimal wachsen kann. Aber es gibt auch Hemmstoffe des Wachstums. Ein Hemmstoff ist zum Beispiel Stresshormone. Stresshormone in hoher Dosierung, also wenn man sozusagen wirklich in psychischer Notlage ist, Distress, der sorgt dann dafür, dass der Hippocampus nicht wachsen kann. Der blockiert jegliches Wachstum. Das gilt im ganzen Körper übrigens. Also deswegen nimmt man ja auch Cortisol, wenn jemand eine Inflammation irgendwo hat, um die Immunzellen praktisch zu hindern, zu funktionieren, sich zu vermehren, gibt man Cortisol. Also es hemmt jegliches Wachstum von neuen Zellen. Also Stress ist ein großes Problem. Wenn ich eine Infektion habe, das habe ich vorhin auch schon angesprochen, beispielsweise einen starken Muskelkater, aber eben auch eine respiratorische Erkrankung habe, dann entwickelt sich sowas, was ich Sickness Behavior nenne. Also Krankheitsverhalten. Das ist ein evolutionärer Mechanismus, mit dem ich mich selbst schütze. Ich ziehe mich zurück, ich habe keine Neugier, ich will mich nicht sozial engagieren. Ich will einfach nur ins Bett liegen und warten, bis es vorbei ist. Damit schütze ich mich selbst, weil ich die Energie, die ich jetzt dadurch spare, nutzen kann, um diese Inflammation, die Ursache der Inflammation zu bekämpfen. Also mein Körper regeneriert, wenn ich im Bett liege. Gleichzeitig schütze ich aber auch mein Umfeld, weil wenn ich eine respiratorische Erkrankung habe und eben mich ins Bett lege, dann infiziere ich schon mal niemand anders. Damit schütze ich auch das Umfeld. Das hat also, evolutionär macht das Sinn. Woher weiß das aber mein Gehirn, dass es sich so zu verhalten hat? Und das sind eben diese proinflammatorischen Bodenstoffe, die den Hippocampus nach Alarm legen. Die sorgen dafür, dass der Hippocampus eben nicht mehr neue Zellen produziert und dass das neue Blatt eben erstmal nicht gebildet wird. Das hält man gut mal aus für einen Tag, für zwei, auch mal für eine Woche. Aber wenn es zu einem chronischen Zustand wird, hat man natürlich ein Problem. Da ist man nämlich chronisch in diesem Sickness Behavior, in diesem Krankheitsverhalten. Dann ist man chronisch de facto in einem depressiven Zustand. Man will morgens nicht aus dem Bett. Man gibt dann ganz viele Namen dafür. Man nennt es dann Chronic Fatigue Syndrom, also chronische Erschöpfung. Man nennt das Brain Fog. Man nennt das Post-Vax Syndrom, je nachdem, was die Ursache ist. Und das sind diese Bodenstoffe, die dann im Gehirn freigesetzt werden. Und was ich eben zeigen konnte, und zwar schon aus Studien, die schon zum Teil zurückgehen auf SARS-CoV-1, also noch nicht die 1 hatte, weil es noch keine 2 gab, also SARS-CoV 2002/2003, da gab es dann Studien, die gezeigt haben, dass das Spike-Protein ausreicht, um genügend Interleukin 6, einen proinflammatorischen Bodenstoff, zu produzieren. Und ich weiß von Interleukin 6 aus meiner Alzheimer-Forschung, dass Interleukin 6 sehr, sehr effizient die Bildung neuer Hirnzellen im Hippocampus lahmlegt. Also man wusste eigentlich schon seit langer Zeit, und als die Nobelpreisträger von 2023 gefragt worden sind, wann sie denn auf die geniale Idee gekommen sind, so eine mRNA zu verpacken und ins Gehirn zu schicken, haben sie gesagt, ja, vor 15 Jahren kam die Idee, und ich habe da mal zurückgerechnet, ja, vor 15 Jahren wusste man, wie das Spike-Protein im Gehirn wirkt, nämlich, dass es den Hippocampus lahmlegt, unsere autobiografische Gedächtniszentrale. Und jetzt war nur die Frage, wie macht man das effektiver? Und ich meine, SARS-CoV-2 ist ein Ausgeburt dieser Denkweise möglicherweise.
Das heißt also, wenn ich jetzt, Sie sagen jetzt gerade, wenn ich jetzt diese Präparate genommen habe, bekommen habe, dann wird quasi mein persönliches Tagebuch lahmgelegt in der Form, ich habe keine neuen Seiten mehr, die ich beschreiben kann, also muss ich alte Seiten überschreiben. Das heißt, das kann ich auch nicht steuern. Das heißt also, ich lerne zwar täglich was Neues dazu, dafür verliere ich aber Erinnerungen an früher.
Mhm. Ja, so ist das. Das muss ja
das,
eh gar nicht
das anders. Das ist doch dann persönlichkeitsbeeinflussend auf jeden Fall.
Ja, absolut. Ja, klar. Ich meine, das ist ein Eingriff in die Persönlichkeit, weil die Persönlichkeit wird reduziert auf das, was das Gehirn, obwohl es eigentlich gar nicht will. Ich meine, solche Gehirne, die kein neues Blatt haben, ich habe vorhin ja schon gesagt, das ist das neuronale Korrelat der Neugier. Die sind nicht neugierig, die wollen eigentlich gar nichts Neues lernen. Die wollen ihre Routine leben. Die Routine ist allerdings bei vielen Menschen, dass sie eben abends die Tagesschau angucken. Das ist ja dann ein Teil dieser Routine. Das heißt, das ist Teil des System 1-Verhaltens. Ja? Und der Hippocampus ist sehr gut drin, weil der Hippocampus, diese Zellen, die lebenslang eigentlich gebildet werden, sind Orts- und Zeitneurone. Die registrieren Ort und Zeit. Und die wissen ganz genau, wann der Zeitpunkt ist, wann die Tagesschau kommt. Da muss man nicht mal auf die Uhr gucken. Das fühlen die Leute schon. Jetzt ist Zeit für die Nachrichten. Und dann kommen die Botschaften, die natürlich alles Hiobsbotschaften sind. Und vor allem, wenn dann noch gesagt wird, ja, morgen um 20.05 Uhr, also 5 Minuten nach 20 Uhr, wird das Virus besonders gefährlich. Und wenn die Polizei euch dann auf der Straße entdeckt, kriegt ihr einen Strafzettel. Diese Information wird sich diese Person merken, auch wenn eigentlich man ja einfach nur berieselt werden will, so infotainmentmäßig von den Nachrichten und gar nichts mehr aufnehmen möchte. Aber das wird man natürlich aufnehmen müssen, weil man wieder keinen Strafzettel bezahlen. Also wird diese Botschaft jetzt, weil kein neues Blatt zur Verfügung steht, frühere Informationen, frühere Erinnerungen eliminieren und dann, wie es eben auch bei Alzheimer stattfindet, es kommt zur Elimination von früheren Inhalten bis zu dem Punkt, wo man dann halt, bei Alzheimer weiß man es ja, das ist eine hippocampale Demenz, bis man dann eben nicht mehr weiß, wer die eigenen Kinder sind oder, ja, also das kann alles dann passieren.
Also das heißt doch dann, Sie hatten ja schon mal gesagt, dass also die Gesellschaften, in denen viele verschiedene Individualitäten existent sind, also verschiedene Lebensentwürfe, verschiedene Art und Weisen an ein Problem heranzugehen, das sind die Gesellschaften, die von der Evolution her überleben werden. Also das heißt also, das ist ja auch ein durchgehendes Prinzip. Also ich mache es immer bei meinen Schülern so im Biologieunterricht, dann frage ich immer, ja, warum gibt es denn Sex? Und dann sagen die Schüler meistens, weil es Spaß macht. Dann sage ich, schön, das ist ein Thema für die Sozialkunde. Wir sind aber in Bio hier, bitte nochmal von vorne. Dann dauert es eine kleine Weile und dann irgendwann kommen die drauf, es geht um die Diversität der Nachkommen. Das heißt also, da wir nicht so viele Nachkommen zeugen, wie das Bakterien üblicherweise machen durch Klonen, können wir nicht uns selber klonen, weil das Klonen würde jetzt immer zu gleichartigen Individuen führen, erstmal im Wesentlichen. Und nur durch Mutationsprozesse hätten wir dann eine Möglichkeit, verschiedene Individuen zu erzeugen. Wir müssen darauf, als höhere Lebewesen, als Wirbeltiere, als Säugetiere, müssen wir darauf gehen, dass wir ganz gezielt eine Diversität erzeugen, damit irgendwelche äußeren Einflüsse, das können ja auch Keime sein, uns nicht in der gesamten Population dezimieren, also auch auf Null herunter, also dezimieren ist das falsche Wort, also dass sie die Population auslöschen, sondern es bleiben immer genügend Individuen übrig, die aufgrund ihrer Verschiedenartigkeit da durchkommen. Ja. Und jetzt haben sie das Ganze auf die neuronale Ebene gehoben und haben sagen, okay, wenn ich also jemanden kontrollieren will, dann bin ich eigentlich daran interessiert, dass die Leute nicht auf unterschiedliche Art und Weise sich verhalten, sondern sie sollen möglichst alle ein gleichartiges Verhalten haben. Das macht die Kontrolle viel einfacher.
Logisch.
So, und das und dann jetzt wäre die nächste Frage, ist das jetzt hier ein gezieltes Herbeiführen mit dieser Covid-Spritze, ein gezieltes Herbeiführen, dass die Leute nicht mehr neugierig sind? Dass sie auf individuelle Lebensentwürfe, individuelles Verhalten verzichten, freiwillig, sodass ich sie danach noch viel einfacher kontrollieren kann. Und dann damit zusammenhängt die Frage, ist also die Lethargie der Leute, die wir jetzt erleben, die viele aus anekdotischer Evidenz kennen, dass also diese Lethargie, ist das die Folge dieser Covid-Spritze?
Ja, nicht nur der Covid-Spritze. Ich habe über das jetzt Minimum und Maximum gesprochen vorhin. Und die Covid-Spritze würde sozusagen unter das Gesetz des Maximums fallen. Ja, das ist sozusagen etwas Unnötiges, was toxisch ist in jeglicher Dosierung und deswegen zum Gesetz des Maximums gehört. Aber das Gesetz des Minimums spielt eben auch eine Rolle. Ich behaupte sogar in vielen Vorträgen immer wieder, dass ich zum Beispiel jetzt vor Covid nicht so eine Angst habe wie die meisten. Ich meine, das Problem ist ja, auch die Infektion hat ja das Spike-Protein in sich, ja. Also das ist ja nicht nur die Injektion. Und bei der Injektion kann man sagen, mache ich nicht mit. Aber bei der Infektion ist schon etwas schwieriger. Und ich habe auch Covid durchgemacht, aber ich habe keine Sorge gehabt, dass das Spike-Protein und die ausgelösten Reaktionen mein Gehirn massiv beeinträchtigen. Warum? Weil ich aufs Gesetz des Minimums achte. Das heißt, ein System, was also ein Funktionssystem in unserem Körper, und da gehört eben auch unser Gehirn oder der Hippocampus ist ein, so ein System, kann dann am besten auf das Gesetz des Maximums reagieren, wenn es sozusagen missachtet wird, wenn das Gesetz des Minimums nicht schon ein Problem ist. Ich will das mal ganz einfach an einer Metapher festhalten, also ein Bild mal zeichnen. Ich arbeite sehr eng mit einem Kinderarzt zusammen, der sei da von mir weiß, und wir arbeiten wirklich sehr eng zusammen, Kindern die essentielle Menge an Lithium gibt. Und das ist lebensverändernd. Also wirklich lebensverändernd. Wir könnten auch mal gerne noch da vielleicht mal zwei Links in das Video machen, mal Interviews, die ich mit ihm geführt habe, wo er mal erzählt aus der Praxis, was passiert, wenn Kinder die essentielle Menge an Lithium bekommen. Wie die plötzlich Frieden denken können, wie die plötzlich mit den Eltern kommunizieren und nicht mehr streiten. Weil sie einfach ja die mentale Offenheit dafür haben, was vorher nicht möglich war, weil sie unter einer Neuroinflammation gelitten haben, die bestimmte Gründe hat.
Und sie haben Neuroinflammation, also unter einer Entzündung des Gehirns gelitten.
Genau, und das ist eben der Grundzustand unter Lithiummangel. Ja, das wäre sehr, sehr, und die Metapher, jetzt komme ich auf die Metapher zurück, die er und ich sozusagen dafür entwickelt haben, war die folgende. Man kann unter einem gewissen Lithiummangel kommt man durchs Leben. Ja, ich meine, es bringt eigentlich sofort um. Ja, also wir haben keinen so drastischen Mangel, dass wir keine Kinder mehr bekommen können, obwohl wir wissen es nicht. Ja, also ob die Fertilität damit auch schon, ob bei uns schon beeinflusst wird. Im Tierversuch hat man es bewiesen und da gibt absolut keinen Grund anzunehmen, dass wir da anders sind. Auch wenn es die WHO sagt. Die WHO sagt zum Beispiel, also nur als Anekdote hier in diesem 1996 Paper, wir wissen, dass es für das Tier essentiell ist, aber wir wissen nicht, ob der Mensch einen Bedarf hat. Also der Mensch ist sozusagen ein Lichtwesen außerhalb der Natur, der ganz andere Bedürfnisse hat wie der Rest der Lebenswelt.
Als Biologe dachte ich immer, wir gehören zur Gruppe der Säugetiere.
Ja, ja, na klar, natürlich. Und nicht nur das, wir gehören zur Gruppe des Lebens. Und was ich zum Beispiel nachweisen kann, ist, dass die Lithiumfunktion und die Targets, mit denen Lithium interagiert, schon die erste Zelle, die jemals auf unserem Planeten war, aus der alle fünf Reiche des Lebens entstanden sind, haben schon diesen Mechanismus genutzt. Der ist hochkonserviert bis zu den Bakterien, bis in die Pflanzen. Selbst eine Sequoia braucht Lithium. Aber das ist jetzt Sideline. Was ich sagen wollte ist, wenn ich mein Lithiumgehalt nicht der ist, der sein sollte, wenn ich also einen Mangel habe, dann bin ich denn ja gewöhnt. Ich bin ja gewöhnt, dass mir das Leben etwas schwerer fällt. Dass ich kann mich ja selbst nicht gegen mich selbst kontrollieren und sagen, wie wäre ich mit Lithium? Ich weiß es ja nicht. Das heißt, mein Zustand, mein Ist-Zustand ist mein Normalzustand. Wenn ich nicht neugierig bin, bin ich halt nicht neugierig. Das ist meine Natur. Aber es wäre vielleicht nicht meine Natur, wenn ich Lithium hätte. Das heißt, man geht durchs Leben etwas schwieriger. Und die Metapher, die der Herr Christian Schellenberg, das ist der Arzt in Potsdam, wo der Christian zu mir gesagt hat, ist, die er nutzt, wenn er mit den Eltern spricht, sagt er, ja, ich gebe dem Kind kein Medikament, ich fülle sozusagen das Defizit auf, ich mache das Defizit weg. Ein Milligramm Lithium für einen Teenager, okay. Und jetzt, die Metapher, die er eben sagt, ist, du kannst mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren und wenn der Reifen nicht gut aufgepumpt ist, kommst du trotzdem von A nach B, aber es fällt dir halt ein bisschen schwerer.
Anstrengend, genau.
So, und jetzt kommt die Situation, jetzt ist ein Schlagloch in der Straße. Und ich kenne es, ich bin ja Rennradfahrer, also ich habe da mich sozusagen gerettet vor dem Herzinfarkt, habe ich angefangen Rad zu fahren. Auf jeden Fall, wenn ich meine Reifen nicht gut aufgepumpt habe, das sind so kleine Reifen beim Rennrad, ne, wenn die nicht gut aufgepumpt sind, jedes Schlagloch habe ich, man nennt das einen Storchenbiss, ne, schlägt es auf die Felgen auf und ich habe zwei Löcher drin, nicht nur eins. Und dann muss ich den Reifen wechseln, also den Schlauch wechseln. Und das heißt, ich komme so gut durchs Leben, solange kein Schlagloch da ist. Jetzt metaphorisch gesprochen oder real gesprochen, wenn irgendetwas passiert, was ungünstig ist, ja, eine Pandemie wird ausgerufen, wie gehe ich damit um? Ist es jetzt schon ein Schlagloch für mich oder kann ich über dieses Schlagloch drüber rollen? Also ist es eins, was meinen Reifen platt macht, komplett platt macht, zerstört, oder habe ich einen aufgepumpten Reifen und kann drüber rollen? Und das ist der Unterschied mit oder ohne Lithium. Ja? Aber nicht nur Lithium, eben auch Vitamin D und alle anderen. Es gibt kein Spurenelement, kein Vitamin, auf den der Hippocampus verzichten kann. Überhaupt keine Funktion in unserem Körper kann auf irgendetwas verzichten. Und es wird immer schlechter funktionieren, Gesetz des Minimums.
Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar vielleicht abschließend. Es gibt ja so diese psychologische Weisheit, dass in einer Gesellschaft gesamt gesehen 20% sofort zu manipulieren sind. Die sind zu hypnotisieren, so hieß es dann, glaube ich. Dann gibt es 20%, die sind sehr kritisch, ne? Die sind nicht zu hypnotisieren. Ich erinnere immer noch an eine Karikatur dazu. Das war dann die Schlange K, die halt dann 5 Personen da versuchte irgendwie zu beeinflussen. Und da war also ein Mädchen, das hatte schon solche Kringelaugen wie die Schlange K, glaube mir, ja. Und in der Mitte waren halt Leute, die waren vollkommen unentschlossen, das waren die 60%. Und am anderen Rand ein Junge, der sagte so, das könnte aber hypnotisierend wirken, was die Schlange da macht. Was will die mit mir, ne? So, und jetzt ist es so, dass also die Gesellschaft sich anscheinend immer ungefähr nach dieser Anteilung aufteilt. 20% sofort zu hypnotisieren. In der Mitte die Leute, die sich an den Rändern orientieren, die werden auch von den Rändern beeinflusst, und dann nochmal 20%, die sich nicht hypnotisieren lassen, die also sehr kritisch sind und sehr sehr neugierig in die Welt hinausgehen. Das ist ja das, was Sie mit Neugier umschrieben. Könnte ich, das wäre jetzt meine Endfrage, die ich an Sie stellen würde, könnte ich dann mit sowas wie Lithium und Vitamin D dafür sorgen, dass sich vielleicht der Anteil der kritischen Leute etwas erhöht?
Auf jeden Fall. Ich meine, es geht ja ums mentale Immunsystem und Kritikfähigkeit überhaupt. Ich nenne es auch Friedensfähigkeit. Ne? Das setzt ja auch Denken voraus, Kompromissfähigkeit voraus, sich in den gegen die andere Person hinein zu versetzen zu können. Also die Fähigkeit zu haben, eine andere Position einzunehmen, was ja ein schwerer Denkprozess ist. Und dieses Erinnern, was ich gefühlt habe, als ich mich in die andere Person hineingesetzt habe, geht nur mit Hippocampus. Das heißt, ohne Hippocampus wäre ich gar nicht fähig, meine Situation aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten oder zu überlegen, was ich, wenn ich jetzt das tue, was für Konsequenzen hat das mal morgen, übermorgen oder für meine Familie. Das sind ja alles recht komplexe Informationen, die durch mein Gehirn huschen, und nur der Hippocampus, nur dieses frische Blatt Papier ist fähig, das aufzuzeichnen. Wenn das nicht da ist, verschwindet das. Das heißt, die Fähigkeit, überhaupt kritisch zu sein, braucht Neugier, braucht Resilienz, aber eben auch dieses Blatt Papier, das, wenn es nicht da ist, eben nicht überschrieben werden möchte, also was in früheren Papieren da ist. Das heißt, die Gesellschaft wäre eine komplett andere. Also wir hätten eine komplett andere Gesellschaft, wenn wir das Gesetz des Minimums, was übrigens nicht gelehrt wird an der Uni, im Medizinstudium, also es wird nicht gelehrt.
Im Biologiestudium schon, aber im
Biologiestudium schon, auch die Landwirte ganz, da ist sie entwickelt worden, 1828 von dem Deutschen Karl Sprengel, ein Agrarier, der das als erster entwickelt. Liebig hat es dann später für sich vereinnahmt, der wird immer genannt, aber das ist falsch. Karl Sprengel war das 1828, und der hat eben entdeckt, dass eine Pflanze nur wachsen kann, wenn eben alles da ist, was sie braucht, und nicht ein Stoff einen anderen ersetzen kann. Und das ist eben die Krux. Diese Erkenntnis, dass ein Stoff einen anderen nicht ersetzen kann, also ich kann nicht einen Mangel an Kalium mit mehr Phosphat ausgleichen, stellt die ganze Pharmaindustrie in Frage. Weil die meisten chronischen Krankheiten sind Mangelkrankheiten. Und da A nicht B ersetzen kann, kann auch kein, habe ich vorhin schon mal erwähnt, kann auch kein Medikament einen Vitamin-D-Mangel ersetzen. Ja, geht nicht. Und deswegen wird die chronische Krankheit bleiben, weil der Vitamin-D-Mangel durch das Medikament eben nicht behoben wird. Aber davon profitiert eben die Pharmaindustrie. Deswegen ist das Gesetz des Minimums nicht Teil des Curriculums im Medizinstudium. Und jetzt zur Frage zurück. Ja, die Frage ist, habe ich mal vor kurzem beantwortet. Ich bin im April 2024 eingeladen gewesen auf dem sogenannten IC-Forum, International Corporation Forum. Das ist so ein Pendant, ein Abkömmling vom World Economy Forum. die Global Development Goals wird organisiert vom Schweizer Außenministerium jedes Jahr seit 2022. Und da kamen 1500 Repräsentanten aus über 100 Nationen zusammen. Man hat mir gesagt, 95% sind NGOs oder Regierungsvertreter. Und ich habe dort die Ehre gehabt, die Keynote zu halten. Das Thema war Frieden. Und ich sollte in 15 Minuten erklären, das war die einzige Keynote auf diesem zweitägigen Kongress, und ich sollte in 15 Minuten erklären, was das Gehirn benötigt, um Frieden denken zu können. Und ich habe zwei Sachen, also ich habe viele Sachen gesagt, ich hatte 15 Minuten recht gut genutzt, glaube ich. Den kann man auch verlinken vielleicht, den kann man sich mal anhören auf Englisch. Ich habe es dann später nochmal auf Deutsch gehalten, auf einem anderen Kongress. Dann, weil die Übersetzung von meinem Englisch ins Deutsche war nicht so gut, das ist simultan, da haben sich viele beschwert, da habe ich gesagt, dann halte ich es nochmal in Deutsch. Aber der Punkt war, was ich gesagt habe, und ich weiß nicht, weil es den Leuten geschmeckt hat, aber ich habe gesagt, die mRNA zu injizieren, legt das mentale Immunsystem lahm. Und ohne mentales Immunsystem ist nicht an Frieden zu denken. Es ist sogar problematisch, überhaupt zu denken. Und aber was das Gehirn braucht, das ist jetzt das Minimum, ist alles, was die Neuroinflammation blockiert, das, was eben die Impfung ja induziert, die erzeugt ja diese Neuroinflammation als Mechanismus. Und alles, was also Neuroinflammation verursacht, ist schädlich für unsere Fähigkeit, Frieden denken zu können. Ergo muss alles, was die Neuroinflammation hemmt, vorteilhaft sein für die Fähigkeit, demokratisch zu sein und Frieden denken zu können, also echt demokratisch und echt Frieden denken zu können. Und dann habe ich eben gesagt, einer dieser Elemente, die wir absolut brauchen, ist Lithium. Und ich habe auch gesagt, ich werde es zu meinem Thema machen für 2025, wenn ich mein Buch geschrieben habe. Ich habe natürlich auch schon viele Vorträge und Interviews dazu gehalten, aber jetzt ist mein Buch fertig. Jetzt, wir haben ja jetzt Ende März, also ja, es kommt Ende des Monats, also Ende im Monat April kommt es raus, dieses Buch. Und in dem Buch beweise ich die Essentialität von Lithium und warum es erlaubt, warum es ein Symbol ist für eine neue, friedensfähigere, nicht friedlichere Gesellschaft, friedensfähigere Gesellschaft. Ganz, ganz wichtig. Also es geht nicht nur um eine Gesellschaft, die akzeptiert, was ist und nicht motzt und aufsteht und Randale macht, wenn ihnen die Freiheit genommen wird. Nein, es geht darum, eine Gesellschaft zu haben, die fähig ist zu reflektieren und für ihre und wo genügend Menschen, also Mehrheiten sich bilden von Menschen, die bereit sind, für ihre Freiheit zu kämpfen. Und dazu braucht man ein mentales Immunsystem, was funktioniert. Und ohne Lithium, das zeige ich, kann es nicht funktionieren. In meinem Buch nenne ich sogar den Lithiummangel das Mental Immune Deficiency Syndrom. Also ein Konsortium von Krankheiten, es geht von Autismus bis Alzheimer, ein Konglomerat von Krankheiten, die ich das mentale Immundefizienzsyndrom nenne.
Wow. Herr Professor, wollte ich schon sagen, nicht ganz, Herr Dr. Nehls, vielen herzlichen Dank für diese doch relativ kurzweilige Einführung in das Thema. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen und würde mich freuen, wenn wir nochmal auf nächstes Mal uns dann auch nochmal treffen könnten, vielleicht wenn Sie wieder neue Erkenntnisse haben.
Ja, ich bin jederzeit bereit. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass absolut, ich bin wirklich ein Fan. Ich finde es ganz toll, dass Sie da, was Sie immer wieder über die Jahre jetzt schon alle auf die Beine gestellt haben und aufgeklärt haben. Und man sieht ja im Hintergrund, mein Büro ist ja nur hier so 2 Quadratmeter mit Büchern eingemauert. Aber ich sitze hier jeden Tag. Ich habe gerade für das neue Buch jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr 12 Stunden pro Tag gearbeitet, 7 Tage die Woche. Und die ganze Arbeit wäre ja umsonst, wenn es nicht Kanäle gäbe wie Ihren, wo eben diese Informationen dann auch tatsächlich verbreitet werden. Denn ich weiß nicht, ob meine Bücher in den Buchhandlungen so zu sehen sein werden. Also ich brauche letztendlich auch ihre Fähigkeiten, Menschen zu erreichen, damit ich Menschen erreiche.
Ja. Danke dafür, dass es Sie gibt, damit wir überhaupt was haben können, was wir senden können. Also herzlichen Dank nochmal für alle Ihre Arbeit. Damit wende ich mich an die Zuschauer. Liebe Zuschauer, wenn Sie meinen, dass dieses Interview es wert ist, dass es eine größere Menge an Menschen erreicht, dann helfen Sie mit und verbreiten Sie das auf mündlichem Wege oder über die sozialen Medien. Auf welchen Medien wir aktiv sind, das finden Sie alles auf apolut.net. Dort finden Sie auch unsere Spendeninformationen. Sie können uns uns über Bitcoin spenden, Sie können uns auf herkömmlichem Wege über eine Kontoüberweisung etwas spenden. Vielleicht denken Sie über eine Dauerüberweisung nach, dann können wir besser planen. Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Apolut im Gespräch, und verbleibe auf ein nächstes Mal. Machen Sie es gut.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.